Die Predigt Beharrlichkeit wurde am Samstag, dem 16.11.1963 in New York gepredigt. Übersetzt wurde diese von Klaus Konrad. Danke. Danke, Bruder Josef. Jetzt glaube ich. Jetzt glaube ich. Jetzt glaube ich. Alle Dinge sind möglich. Jetzt glaube ich. Jetzt glaube ich. Jetzt glaube ich. Alle Dinge sind möglich. Jetzt glaube ich. Lasst uns nun unsere Herzen in seiner Gegenwart beugen. Unser himmlischer Vater, wir sind dir heute Abend wieder dankbar, weil du mit uns durch den Tag gegangen bist und unsere Schritte geleitet hast. Und wir sind heute Abend wieder im Namen des lieben Herrn Jesus versammelt. Und wir sind mit großen Erwartungen hier. Wir warten auf den Zeitpunkt, an dem du uns den Höhepunkt dieser Zusammenkunft schenkst, an dem du die Kranken heilen wirst, all die leidenden Menschen heute Abend. Möge heute Abend kein schwacher Mensch mehr unter uns sein. Möge ihr Glaube sich erheben, Herr, von und nicht mehr auf ihre Probleme schauen, sondern auf den, der das Heilmittel oder die Heilung für ihre Probleme ist. Und Gott, wir beten, dass du uns das Brot des Lebens aus deinem Wort neu auftust, das uns ermutigt. Denn der Glaube kommt aus dem Hören, und zwar aus dem Wort Gottes. Und wir wollen dich preisen, denn wir bitten dich in Jesu Namen. Amen. Ihr könnt euch setzen. Ich bin so froh, heute Abend wieder hier zu sein. Ich bin gerade an der Tür da draußen vorbeigegangen und da war eine große Menge von Menschen, die die Straßen auf und ab liefen. Und der Busfahrer sagte das, Verzeihung, der Taxifahrer sagte, diese Leute sind nicht in die Gemeinde gekommen, oder? Ich sagte, doch, und sie kommen nicht rein? Die Leute haben angegeben, dass die Menschen nicht gerne in die Gemeinde gehen, seht ihr? Aber ich glaube, dass das Evangelium in seiner Einfachheit die größte Anziehungskraft hat, die es auf Erden gibt. Ich hatte eine großartige Zeit beim vollen Evangeliumsfrühstück der Geschäftsleute heute Morgen. Der Herr hat uns gesegnet. Er begegnete uns dort auf eine großartige Weise. Sie hatten, ich glaube, sie sagten, 1700 Eintrittskarten ausgegeben und sie ließen 300 weitere hinein und dann konnten sie niemanden mehr hineinlassen. Und sie standen in den Gängen und um die Türen herum. Und der Herr, als wir den Altarruf machten, gab uns viele, die aufstanden, um das ewige Leben zu empfangen. Und dafür sind wir sehr dankbar. Und dann möchte ich einem Bruder danken. Er konnte da draußen nicht reinkommen, glaube ich. Er hat Billy vor einiger Zeit eine Schachtel mit 22er Kugeln für mich gegeben. Und ich bekam sie hierher zurück. Ich werde mich an ihnen erfreuen, sicher. Vielen Dank, wenn ihr draußen seid und es hören könnt oder drinnen, was immer es ist. Ich bin sicher, das war ein großer Segen für mich manchmal, das Scheibenschießen. Und man braucht etwas, um den Druck abzubauen. Und so mache ich es manchmal, wenn ich die Gelegenheit habe und kann, gehe ich raus zum Schießstand und schieße ein bisschen, einfach nur um Dampf abzulassen. Du, ich glaube, Jesus sagte, lasst uns eine Weile in die Wüste gehen. Nun, wir lieben dich so sehr. Und morgen ist Sonntag und alle wollen am Sonntag in die Gemeinde gehen. Und ich weiß, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr alle wisst, wo die, ich versuche Steingemeinde zu sagen, es ist Felsengemeinde ist. Das ist die Gemeinde, die dieses Treffen sponsert, denke ich, und andere sind hier zu Besuch. Und die Fremden, die nicht aus der Stadt sind, kommen zu dem Treffen und wenn nicht, wenn ihr einen Dienstposten habt, geht ihr dorthin. Das ist, was ihr tun sollt. Bleibt immer auf eurem Dienstposten. Das ist deine Pflicht gegenüber Gott und deinem Pastor, gegenüber dem Rest der Gemeinde. Aber wenn ihr nichts habt, wo ihr hingehen könnt, seid ihr sicher in der Felsengemeinde willkommen. Denn die, ich glaube, sie haben die Gottesdienste angekündigt. Und ihr Leute, die bei diesen Treffen gerettet werden, wir wissen es nie. Nun, wir machen normalerweise einen Altarruf, was wir einen Altarruf nennen. Und das ist in Ordnung. Dagegen habe ich nichts einzuwenden. Das ist gut so. Aber ich glaube, wenn ihr euch an die Heilige Schrift erinnert, sie hatten keinen Altarruf. Wie viele glaubten, siehe, die wurden der Gemeinde hinzugefügt? Gläubige. Und wenn ihr keine Gemeinde habt, dann bin ich sicher, dass Bruder Wick euch in seiner Gemeinde willkommen heißen würde, oder einer der anderen Männer hier. Wenn ihr noch keine christliche Taufe hattet, wendet euch an sie. Und hört nicht auf. Macht einfach weiter, macht einfach weiter. Wir wissen nicht einmal, wie viele geheilt sind. Und ihr Pastoren, Brüder, denkt einfach daran, dass, wenn die Versammlung vorbei ist, vielleicht Wochen vergehen, bis jemand zu euch kommt, wie eine kleine Dame, und sagt, weißt du, ich hatte mal ein Frauenleiden, jetzt ist es nicht mehr da. Jemand, Ich wollte auf einmal keine Zigaretten mehr. Es hat mich einfach verlassen. Seht ihr? Sie sind geheilt. So viele, man kann sie gar nicht benennen. Seht ihr, es ist einfach überall. Und ich habe noch nie eine Versammlung erlebt, bei der der Herr die Leute geheilt hat, ohne dass sie sich dessen bewusst waren. Aber sie wurden gesund. Und das Erste, was sie wissen, ist, dass sie einfach aufstehen und weggehen und alles ist vorbei. Aber vielleicht verstehen sie es in dem Moment nicht, aber nach und nach ist es vorbei. Ich erinnere mich in Finnland vor langer Zeit. Ich glaube, es gibt hier finnische Leute. Da war ein kleiner Junge, der von den Toten auferweckt worden war. Ihr habt wahrscheinlich das Buch darüber gelesen. Die Nachricht ging bis nach Russland. Aber ich sah es in einer Vision, bevor es geschah, 2 Jahre, und erzählte es im ganzen Land. Ich erinnere mich an das kleine finnische Mädchen, das in jener Nacht draußen in der Halle stand und ihr eines Bein war etwa 6 oder 8 Zentimeter kürzer als das andere. Sie hatten einen großen Schuh mit einem Riemen um den Fuß und einen kleinen Haken in der Zehe. Und sie hatte den Gurt über der Schulter und kam so in die Schuhspitze hinein. Sie hatte 2 Krücken. Und der arme, kleine, zerlumpte Kerl. Und jedes Mal, wenn sie sich bewegen wollte, musste sie den Fuß mit der Schulter anheben, den Riemen und ihn dann so herausschieben und absetzen. Und dann die Krücke absetzen. Und wir waren bei dem, was sie, jetzt der finnische Bruder, die finnische Schwester hier, ich spreche das nicht richtig aus, Mesuhalli Arena nennen. Und es liefen alle Buchstaben. Und sie ließen ungefähr 20.000 rein oder was auch immer es war, und dann ließen sie sie rausgehen, und dann ließen sie mich zu weiteren 20.000 sprechen. Und der kleine Junge war von den Toten auferstanden, in Kuopio. Er war von einem Auto überfahren worden. Und oh je, in Kuopio werden keine Rock'n'Roll-Sendungen ausgestrahlt, sondern nur Nachrichten. Und so kam das in die Nachrichten. Sie kamen den ganzen Weg von Russland hierher bis hierher. Und ich habe es gesehen in dieser Nacht. Das war gleich nach dem Krieg, etwa 5 Jahre nach dem Krieg. Und ich sah russische Soldaten und finnische Soldaten, die sich in den Armen lagen, sich liebten und sich gegenseitig auf die Schulter klopften. Alles, was einen Russen dazu bringt, einen Finn zu klapsen, wird Kriege beenden. Dazu braucht es die Liebe von Jesus Christus. Aber diese großen kommunistischen Soldaten, die da standen. Wir kamen an einer Gruppe kleiner finnischer Soldaten vorbei. Kleine Kerle, die sich noch nie rasiert hatten, mit glattem Gesicht und großen Stiefeln, die die Straße herunterkamen und die Leute beobachteten. Sie standen auf beiden Seiten dicht gedrängt über ganze Straßenzüge hinweg. Und diese Soldaten standen stramm, die Tränen liefen ihnen über die Wangen. Sie sagten, wir werden einen Gott annehmen, der Tote auferwecken kann. Seht ihr? Sie sind Menschen, wie wir es sind. Aber was ist es? Eine Sache, die sich zum Christentum bekennt und keine Ergebnisse bringt. Das legen Sie beiseite. Sie wollen etwas Realität. Seht ihr, das ist der Grund, warum der Kommunismus auferstanden ist, weil die Gemeinde im Stich gelassen wurde. Die Gemeinde ist schuld am Kommunismus, weil sie diejenige war, die enttäuscht hat. Und stellt euch vor, nur 1% von Russland ist jetzt kommunistisch. 1%. 99% des Volkes sind immer noch Christen. Was sie brauchen, ist ein echtes Feuer mit einem Propheten, mit so spricht der Herr. Das, seht, das würde die kommunistische Kraft ins Meer treiben. Was wir brauchen ist, sie brauchen das wahre Christentum. Und diese russischen Soldaten, die in dieser Nacht dort standen, ich kam in einen kleinen Vorraum und in eine kleine Halle. Und dieses kleine Mädchen, ich werde sie nie vergessen, sie hatte ein wenig zerzaustes Haar und ein paar zerlumpte Röcke. Und sie kam aus der Damentoilette. Und man sagte ihnen, sie sollten mich nicht stören. Ich ging raus auf die Straße und kaufte Süßigkeiten. Ich habe selbst Kinder und mag Kinder. Ich glaube, mit jedem, der keine Kinder mag, stimmt etwas nicht. Und diese kleinen Kerle folgten mir in einer Reihe, die einen halben Block lang waren. Ich gab ihnen Süßigkeiten. Sie gaben mir etwas von dem Geld, das hier nichts taugte, so große Scheine, und ich kaufte Süßigkeiten. Ich weiß nicht, was ich gekauft habe, aber ich habe es ihnen gegeben. Und dann haben sie die Leute auf der Straße aufgefordert, wisst ihr, während ich so herumgelaufen bin, einfach weiterzugehen und mich zu ignorieren, sozusagen, damit ich ein bisschen Bewegung bekomme. Und als ich dann an diesem Abend hereinkam, dachte das kleine Mädchen, sie hätte etwas falsch gemacht, und ich weiß, dass sie ihren kleinen Kopf gesenkt hatte. Und sie schaute aus ihren kleinen blauen Augen auf und wollte sehen, was ich sagen würde. Und die beiden Soldaten vor mir waren zur Tür gegangen. Und sie sangen, Glaube nur. 2 weitere waren hinter mir. Ich gab ihnen ein Zeichen. Stopp. Ich wollte sehen, was das Kind tun würde. Sie war ungefähr, ich schätze, 8 oder 10 Jahre alt. Später erfuhr ich, dass sie eine kleine finnische Kriegsweise war. Ihr Vater und ihre Mutter waren im Russenkrieg getötet worden. Ich schaute mir das kleine Mädchen an und sie hatte diese Krücken. Und sie dachte, dass sie etwas falsch gemacht hätte, wisst ihr? Und ich sah sie an. Ich sagte, willst du mich sehen? Und natürlich konnte sie kein Englisch verstehen. Und ich winkte ihr mit dem Finger zu, sie solle herkommen. Und sie hob den Kopf und sah irgendwie kindlich aus. Sie streckte diese kleinen Krücken aus und hob ihre kleinen Gliedmaßen hoch, so in der Art. Und da kam sie und ging herüber. Ich dachte, ich werde einfach sehen, was das Kind macht. Und ich stand einfach so da. Und sie kam ganz nah an mich heran und schaute mich an, schaute nach oben und dann nach unten. Ich dachte, ich werde einfach sehen, was sie tut. Und sie hob meinen Mantel auf, sah ihn in ihrer Hand an, küsste meine Manteltasche und legte ihre Hand ab. Ich wollte zu ihr sagen, meine kleine Schwester. Ich wusste nicht, wie ich sprechen sollte. Und ich schaute nach vorn und sah sie die Straße hinunterlaufen, ganz normal, wie jedes Kind. Und ich sagte zu ihr, ich konnte nicht mit ihr reden. Ich sagte, Schatz, Jesus Christus macht dich gesund. Und sie zog ihr Röckchen nach vorne, typisch kleines Finnisch, und sagte, Kitos, das bedeutet Dankeschön, seht ihr, für das Küssen der Tasche. Ich glaube, selbst wenn ich der größte Heuchler der Welt gewesen wäre, hätte Gott den Glauben dieses Kindes gewürdigt. Und sie, ich dachte, nun, sie wird es sowieso nach einer Weile herausfinden. Seht ihr, es wird weitergehen, sie wird in Ordnung sein, denn ich habe sie in der Vision gesehen. Es muss so sein. Was ich sage, es muss einfach so sein. An diesem Abend hatte der Herr so viele Dinge getan, und ich war fast bereit zu gehen. Und ich sagte, nun rufe nur noch ein paar weitere auf. Und mein Bruder sagte, nein, und sagte, du bist, und Bruder Baxter sagte, du bist jetzt erschöpft, Bruder Brennan. Er sagte, jetzt hörst du einfach auf, denn wir müssen woanders hingehen. Und er sagte, du musst. Ich sagte, nun, ich denke, ich brauche vielleicht noch 4 oder 5. Es sind so viele hier. Und so war die nächste in der Gebetslinie dieses kleine Mädchen. Der Herr weiß einfach, wie er die Dinge richtig macht. Also sagte ich, Frau Isaksson, sie könnte jetzt hier sein. Sie war meine Stimme aus Finnland. Und ich sagte, jetzt sagst du einfach die Worte, die ich sage. Sie sagte, in Ordnung. Und ich sagte, Schätzchen, der Herr Jesus hat dich geheilt, hat dich da draußen belohnt, weil du das getan hast. Ich sagte, jetzt geh darüber und lass dir von einigen Männern die Klammern abnehmen. Schau einfach zu, was passiert. Und sie humpelte über die Plattform. Und ich machte mit den anderen weiter. In wenigen Augenblicken kam sie mit den Schuhen und den Klammern über dem Kopf, ganz normal, mit beiden Beinen so gut wie möglich, und lief die Stufen hinauf und hinunter. Seht ihr? Der Glaube. Der Glaube, die Liebe findet ihren Platz. Das ist richtig. Ich habe heute eine kleine Erfahrung gemacht, die euch zeigt, was Gemeinschaft bedeutet. Das letzte Mal, als ich hier in New York war, oder ich war hier drüben bei Bruder Hutchins, glaube ich, das war, glaube ich, nicht in New York. Das ist, ich weiß nicht, welches hier New York ist. Und für mich sieht alles nach New York aus, von Tucson bis hierher. So kam ich dann immer mit Schwester Brown und Bruder Berg hierher. Ich bin sicher, viele von euch kennen sie. Und ich habe in den letzten 1 oder 2 Tagen versucht, diese liebe alte Heilige zu erreichen. Es war niemand in der Gemeinde und heute habe ich sie angerufen. Ich habe den Hausmeister erreicht. Und ich dachte, ich spreche mit einem 16-jährigen Mädchen. So lebhaft war ihre Stimme. Ich sagte, Schwester Brown, du würdest nie erahnen, in einem Monat der Sonntage, wer hier ist. Und sie sagte, du meine Güte, das würde ich sicher nicht. Und sie war so glücklich, wie sie nur sein konnte. Ich sagte, Bruder Brenham. Und sie fing an zu schreien. Sie war so ein liebes, altes Ding. Und sie ist 83 Jahre alt und predigt zweimal in der Woche. Und man bedenke, sie trat in den Dienst, bevor ich geboren wurde. Und ich war kurz davor, aufzugeben. Ich dachte, ich würde so alt werden, wisst ihr? Ich fasste neuen Mut. Und ich sagte ihr, dass ich mit Bruder Wick hier drüben sei. Und was für nette Dinge sie über Bruder Wick sagte. Ich sage euch, das ist wirklich, das ist echtes Christentum. Diese beiden großen Gemeinden hier in New York sind keine Konkurrenten, sie sind wirklich Brüder und Schwestern in Christus. Ich sage euch, das bedeutet eine ganze Menge für den Pastor, wisst ihr? Beide Gemeinden hier, alte Gemeinden wie diese, sind immer noch Brüder und Schwestern, die Hand in Hand arbeiten. So sollten wir es auch machen. Das ist sehr gut. Ich denke, das ist ein Kompliment für Bruder Wick, für seine große Arbeit hier, für den Herrn und seine großen Gefühle für andere, für beide. Der Herr lasse sie noch lange, lange Zeit leben. Und Bruder Wick, ich dachte, wir würden ziemlich alt werden, aber wir sind ja noch Kinder. Wir sind noch Kinder. Ich erinnere mich an Bruder Bosworth, als er im Sterben lag. Er war 84. Ich sagte, ich würde gern mein altes Auto verheizen, um ihn zu besuchen. Dann sah ich, wie er sich aufrichtete, seinen kleinen kahlen Kopf, und er streckte seine Arme aus. Ich fiel ihm direkt in die Arme und schrie: mein Vater, die Wagen Israels und seine Reiter." Und ich sagte: "Bruder Bosworth, ich möchte dich fragen", sagte ich, "bist du krank?" Er sagte: "Nein." Ich sagte: "Und was ist dann los?" Er sagte: "Ich gehe gerade nach Hause." Ihr kennt ja seinen Sinn für Humor. Und ich sagte: "Nun, Bruder Bosworth", sagte ich, "ich würde dich gern etwas fragen. Wann war deine beste Zeit?" Er sagte: "Gerade jetzt." Und ich sagte: "Aber du weißt, dass du sterben wirst." Er sagte: "Ich kann nicht sterben." Sagte: "Ich bin vor 70 Jahren gestorben." Er sagte: "Ich bin eine neue Kreatur in Christus." Und er sagte: "Bruder Branham, alles, wofür ich in den letzten 60 Jahren gelebt habe, war der Herr Jesus. Und jeden Augenblick erwarte ich, dass er zur Tür hereinkommt und mit ihm in die Ewigkeit geht." Ich dachte nach. Ich erinnere mich an Paul Rader. Wie viele können das? Viele von ihnen erinnern sich an Paul, als er da draußen starb. Und sie riefen an, sie hatten das Moody Bible Institute. Ich glaube, sie schickten ein kleines Quartett, um für ihn zu singen. Und sie sangen: "Näher, mein Gott, zu dir." Ihr wisst schon. Und er sagte, er hatte einen Sinn für Humor, wisst ihr? Er sagte: "Wer stirbt, ich oder du?" Er sagte: "Sagt", sagte er, "hebt die Schirme hoch und singt mir etwas, singt mir ein gutes, schwungvolles Gospellied." Und sie begannen zu singen: "Unten am Kreuz, wo mein Erlöser starb, dort unten schrie ich nach Reinigung von der Sünde." Er sagte: "Das klingt besser." Er fragte: "Wo ist mein Bruder Lukas?" Nun, Lukas wollte seinen Bruder nicht sterben sehen, also war er im Nebenzimmer. Er sagte: "Geh ihn holen." Und Lukas und Paul reisen zusammen, so wie Billy Paul, mein Sohn und ich zusammen reisen. Und Lukas kam herein, er bemühte sich, sich aufzurichten, und ergriff Pauls Hand. Paul griff nach ihm und sagte: "Lukas, wir haben einen langen Weg zusammen zurückgelegt, nicht wahr, Bruder?" Er sagte: "Ja." Sagte: "Aber denk doch mal nach. In 5 Minuten werde ich in der Gegenwart von Jesus Christus stehen, begleitet mit seiner Gerechtigkeit. Oh mei, das war's. Lasst mich so gehen. Das ist es, begleitet mit seiner Gerechtigkeit. In 5 Minuten, nachdem er die Hände seines Bruders gehalten hatte, werde ich in der Gegenwart Jesu Christi stehen, begleitet mit seiner Gerechtigkeit." Er drückte die Hände seines Bruders und ging ihm entgegen. Oh mei, was für ein Tag wird das sein, diese tapferen Soldaten. Seht, ich stehe hier und spreche zu euch und meine ganze Zeit ist vorbei. Und ich schätze, so ist es eben. 9 Uhr, aber ich werde mich beeilen heute Abend, ganz sicher. Ich habe nur ein paar kleine Bibelstellen. Ich schreibe mir die Bibelstellen auf und weiß, wo ich sie als nächstes nachschlagen muss. Manchmal schreibe ich einen Namen auf und frage dann Bruder Weyl, was er bedeutet, bevor ich reinkomme, wisst ihr? Vielleicht lese ich ihn aus der Bibel und er sagt mir, wie man ihn ausspricht. Und so fehlt mir eine ganze Menge an Bildung. Aber ich habe heute Abend versprochen, für die Kranken zu beten. Und jetzt ist mein Hauptzweck, meine Versammlungen, der Grund, warum ich nicht zu viele Anlässe habe. Ein oder zweimal, vielleicht während einer Kampagne, hole ich die Leute herauf, wie ich es heute Abend tun werde, ohne die Unterscheidung, um einfach die Hände auf die Kranken zu legen. Viele Leute glauben daran. Nun, das ist gut. So steht es in der Heiligen Schrift, seht ihr? Aber ihr erinnert euch, das war eine Art jüdische Tradition. Jairus sagte: "Leg meiner Tochter die Hände auf und sie wird leben." Aber der Römer sagte: "Ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Sprich nur das Wort." Seht, was er bezeugte. Er sagte: "Ich bin ein Mann unter Autorität." Er war ein Centurio. Und ich sage zu diesem Mann: "Geh", und er geht. Und dieser kommt, und er kommt. Was hat er bezeugt? dass allein das Wort Jesu ausreichte, um seinen Diener zu heilen. Er hatte Macht über alle Krankheiten. Du brauchst nur das Wort zu sagen, und mein Knecht wird leben. Er drehte sich um und sagte, so einen Glauben habe ich in Israel noch nie gefunden. Seht ihr? Das ist der Punkt, an dem ich versuche, die Leute zum Glauben zu bringen. Wisst ihr, viele Leute sagen, oh Gott sei Dank, Bruder so und so hat mir die Hände aufgelegt. Halleluja, ich bin gesund geworden. Das sieht so aus, als hätte der Bruder etwas damit zu tun gehabt, seht ihr? Wenn ihr nun die Gegenwart Jesu Christi erkennen könnt, seht ihr, und lasst, es sind seine Hände, die zählen, seht ihr? Und nimm ihn einfach an, dann hat niemand Hand an dich gelegt außer Christus, seht ihr? Ihr habt ihn berührt und seine Hände haben euch berührt, seht ihr? Und kein Mensch wird irgendwo gerühmt. Es ist der ganze Ruhm, denn das ist alles, was man tun kann. Wenn wir den Ruhm für uns beanspruchen, berauben wir Gott, denn Gott ist derjenige, der die Heilung vollbringt. Und denkt daran, es gibt nicht so etwas wie irgendeinen Menschen, sei es ein Arzt oder ein Prediger, der ein Heiler ist. Ich bin der Herr, dein Gott, der alle deine Krankheiten heilt. Siehe, alle. Keine Medizin heilt. Es gibt keinen Arzt, der behauptet, Medizin könne heilen. Nein, nein, die Medizin dient nur der Heilung, während Gott heilt. Medizin kann kein Gewebe aufbauen, kann keine Knochen flicken, seht ihr? Sie können den Blinddarm herausschneiden, aber wer wird die Stelle heilen, an der er herausgekommen ist? Sehen Sie? Man kann einen Zahn ziehen, aber wer wird die Stelle heilen, an der er herausgekommen ist? Versteht ihr? Seht ihr es? Gott ist der Heiler, er ist der einzige Heiler. Die Bibel lügt nicht, sie ist vollkommen richtig, also ist er der Heiler. Ich bin dankbar für all die Dinge, die wir haben, wie zum Beispiel Medikamente, die Keime abtöten. Dagegen ist nichts einzuwenden. Ich bete ständig dafür, aber es gibt Orte, an denen wir keine Medikamente haben, die helfen könnten. Und dann kommt noch hinzu, dass manchmal eine Medizin, die dem einen hilft, den anderen tötet. Seht ihr? Aber ich kenne einen Giftstoff, welcher absolut kein Arzneimittel ist, sondern ein Heilmittel, und dies ist das Blut von Jesus Christus. Glaube an dieses Blut. Nun heute Abend, oh, wir, hat Billy, ich vergaß ihn zu fragen. Ich laufe rein. Hat er Gebetskarten verteilt oder nicht? Jemand sagt, ja, hat er. Wenn er es nicht getan hat, würde ich ihn bitten, es jetzt zu tun. Wir werden nur ein wenig über den Glauben sprechen, und dann gehen wir gleich weiter und rufen diese Gebetslinie auf und beten für die Kranken, indem wir ihnen die Hände auflegen und versuchen, so viele Menschen wie möglich in das Gebäude zu bekommen. Nun habt jetzt Glauben. Ich möchte, dass ihr mir eure ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt, nur für ein paar Augenblicke, während ich dieses Wort lese. Und nun möchte ich aus dem Matthäusevangelium lesen, aus dem 15. Vers, dem 15. Kapitel, beginnend mit dem 21. Vers. Und das ist nicht zu viel Schrift zum Lesen, es ist ein kleiner Text. Aber wisst ihr, es ist nicht es geht nicht darum, wie viel, sondern um die Qualität. Nicht die Quantität, sondern die Qualität. Seht ihr, da steht genug drin in diesen paar Versen, um die ganze Welt zu retten. Aber sicher. Seht ihr, es ist nicht die Größe, es ist, was es ist. Wie ich hier vor einiger Zeit erzählt habe, hat ein kleiner Junge, ich glaube, es war in diesem Staat, auf einem alten Dachboden herumgestöbert und eine alte Briefmarke gefunden. Und er kannte einen Briefmarkensammler, also nahm er sie mit, um herauszufinden, wie viel sie wert war. Und der Briefmarkensammler sagte, natürlich hatte der kleine Junge nur Eis im Kopf, wisst ihr. Er sagte, ich gebe dir einen Dollar dafür. Nun, der Verkauf war sofort abgeschlossen. Ich glaube, er verkaufte sie für ungefähr, ich glaube, es waren 500, und es ging weiter. Das letzte Mal, dass wir davon hörten, ich habe vergessen, wie viele Hunderte sie wert war. Seht ihr, die kleine alte Briefmarke. Das Papier war nicht das Wichtigste, es war nur ein altes Stück Papier, das es nicht einmal wert war, in die Hand genommen zu werden. Aber es war das, was darauf stand, das zählte. So ist es auch mit diesem hier. Es ist nur ein Stück Papier, aber das, was darauf steht, ist das Wort des Herrn, und das macht es so wertvoll. Also gut, Vers 21. Und Jesus ging von dannen und kam in die Gegend von Tyros und Sidon, und siehe, ein kanaanäisches Weib kam aus demselben Gebiet und rief ihn an und sprach: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter ist von einem Teufel schwer geplagt. Er aber antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten ihn und sprachen, schick sie weg, denn sie schreit nach uns. Er aber antwortete und sprach, ich bin nicht gesandt nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da kam sie und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach, es steht mir nicht zu, das Brot der Kinder zu nehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Sie sprach, wahrlich, Herr. Die Hunde aber essen die Brotkrümel, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O Weib, dein Glaube ist groß. Es geschehe dir, wie du willst. Und ihre Tochter wurde von dieser Stunde an gesund. Nur für ein paar Augenblicke, um darauf aufzubauen, möchte ich nun einen Text nehmen, um zu sagen, was ich hier über diese Schrift geschrieben habe. Ich möchte das Wort Beharrlichkeit nennen und nur ein Wort. Beharrlichkeit. Jetzt kennen wir das Wort. Ich denke, es bedeutet beharrlich sein. Und beharrlich in einer Angelegenheit verbleiben, die man tut. Wenn man ein Ziel erreichen will, muss man beharrlich sein. Und die Menschen aller Zeiten, die an das glaubten, was sie erreichen wollten, mussten beharrlich sein. Vor allem, wenn sie versuchten, etwas richtig zu machen. Denn ihr werdet auf Widerstand stoßen, ihr werdet auf Widerstand stoßen. Ihr Leute, für die heute Abend gebetet wird, ich sage das zu eurer Ehre, zu eurem Verständnis. Wenn ihr nicht bereit seid, euch in die Gebetslinie einzureihen, dann kommt nicht. Denn ihr müsst daran denken, dass dies die Zeit ist, in der Gott euch beim Wort nehmen wird. Und ihr müsst ihn bei seinem Wort nehmen. Und es spielt keine Rolle, was andere sagen oder wie ihr euch fühlt. Eure Gefühle haben nichts damit zu tun. Jesus hat nie gesagt, habt ihr es gefühlt? Er sagte, habt ihr es geglaubt? Seht ihr, ihr müsst es glauben. Und eure Heilung ist bereits zugesichert. Jesus Christus hat euch auf Golgatha geheilt. Und ganz gleich, was für ein Problem ihr habt, ihr müsst es annehmen. Und bevor man es annehmen kann, muss man es glauben. Denn der Glaube beruht darauf, oder Heilung beruht auf dem Glauben. Und der Glaube beruht auf dem Wort. Nun kann man nicht sagen, wenn ich dieses Mikrofon berühre, werde ich geheilt. Dafür gibt es keine Grundlage, seht ihr? Das ist in deinem Verstand. Matthäus 24, Vers 35. Aber wenn es so spricht der Herr ist, dann kannst du wissen, dass es wahr ist, denn alle Himmel und die Erde werden vergehen, aber sein Wort wird niemals verändert werden. Es ist also wahr. Nun musst du beharrlich sein. Egal wie sehr der Teufel versucht, dir einzureden, dir geht es doch genauso schlecht. Glaub kein einziges Wort davon. Vor einiger Zeit wurde ich an ein Krankenbett gerufen, aus einer Versammlung herausgenommen und an ein Krankenbett gerufen, an dem ein kleiner Junge im Sterben lag. Und der alte Vater kam zu mir, es ist etwa 15 Jahre her, schätze ich, und er sagte, würdest du zu meinem Sohn kommen? Er liegt im Sterben mit einer schrecklichen Sache. Es ist eine Herzkrankheit. Ich glaube, man nennt es eine Art Herzkrankheit. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber es war sehr, sehr schlimm. Und so sagte ich ja. Oh, ich bitte um Verzeihung, es ging auf sein Herz über, aber es war Polio, das in seinem Körper war. Es war Kinderlähmung. Und das war, bevor wir den Salbimpfstoff hatten. Und dann ging es dem Jungen sehr schlecht. Als ich also beten wollte, ließ mich der Arzt nicht rein. Und er sagte, ich kann dich nicht reinlassen. Und ich sagte, nun, ich war etwa 40 Jahre alt und sagte, nun, ich bin 40 Jahre alt. Ich sagte, mein Glaube sagt mir, dass es in Ordnung ist, wenn ich für den Jungen dieses Mannes bete, denn er will, dass ich für ihn bete. Er sagte, aber sieh mal, sagte er, du bist ein verheirateter Mann. Du hast selbst ein Kind. Du wirst dem Jungen die Kinderlähmung übertragen. Und ich sagte, nun, lass mich reingehen. Er wollte es nicht tun. Und der Mann selbst, dieser Arzt, war, wie ich verstanden habe, katholisch. Ich sagte, ich möchte dich etwas fragen. Wenn ich ein Priester wäre und dieser Mann katholisch wäre und der Junge im Sterben läge, würdest du mich gehen lassen, um ihm die letzte Ölung zu geben? Er sagte, das ist etwas anderes. Das ist ein Priester. Ich sagte, nein. Ich bedeute ihn genauso viel wie ein Priester dem Mann, der katholisch war. Und schließlich sagte er, nur wenn du dieses Papier unterschreibst. Ich sagte, ich unterschreibe alles, seht ihr? Und so verkleidete er mich als Ku Klux und ich ging da rein. Ich wollte das nicht so sagen, vergebt mir, seht ihr, aber jedenfalls war ich weiß, und zwar im ganzen Gesicht. Und ich ging da rein, und der Junge war so tief gesunken, dass er kaum noch atmete. Und er war etwa 2 Tage lang bewusstlos gewesen. Ich verstehe nichts von der Medizin und den großen wissenschaftlichen Forschungen, die Gott die Menschen machen lässt, die Ärzte für kranke Menschen und so weiter, Aber es wurde eine Art Kardiogramm oder so etwas gemacht. Sein Herz war so schwach, dass ich vergessen habe, wie hoch der Schlag war. Er war fast ganz weg. Und so stand die Mutter da. Und ich sprach mit ihr. Also ging ich auf die andere Seite des Bettes. Und die kleine Krankenschwester, oh, eine nette kleine Dame, ich schätze, sie war Anfang 20, vielleicht 21, 22 Jahre alt. Sie war die Krankenschwester, die mit dem oder die sich um den Patienten kümmern musste. Und so ging ich auf die andere Seite des Bettes, kniete nieder und sprach ein kleines, einfaches Gebet und legte dem Jungen die Hände auf. Ich sagte, Herr Jesus, dieser Vater und diese Mutter haben mich hergebracht, um für ihren Sohn zu beten, und er liegt im Sterben. Und nur du, Herr, kannst ihm helfen. Und ich weiß, dass du gesagt hast, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden sie gesund werden. Ich bitte dich um dieses Versprechen, Herr Jesus, um des Lebens dieses Jungens willen. Es trat keinerlei Veränderung ein. Ich sagte, ich danke dir, Herr. Und der alte Vater richtete sich auf und sagte, Herr, ich bin dir so dankbar, dass du meinen Sohn geheilt hast. Und er griff um sich und die Mutter fiel ihn in die Arme und sagte, Papa, denk daran, er wird jetzt gesund. Und ich stand da und schaute zu und sie waren glücklich und freuten sich und sie weinten. Der Junge war so niedergeschlagen, wie er nur sein konnte. Sie sagten, oh, es ist wunderbar. Und die kleine Krankenschwester schaute sich um, sie schaute mich an. Sie sagte, ich glaube, Sie haben die Anweisung des Arztes falsch verstanden. Sie sagte, ich glaube, Sie verstehen das falsch. Der Junge liegt im Sterben. Oh, sagte der alte Mann, nein, er stirbt nicht, er wird leben. Und sie sagte, hören Sie, sagte, ich weiß es zu schätzen, wenn jemand so einen Glauben hat, aber, sagte sie, wie können Sie lachen und so weitermachen? Sagte, und Sie sehen, dass es keinen Unterschied bei dem Jungen gibt. Und sagte, der Junge wird sterben. Sagte, er kann nicht leben. Nun, wir wissen nicht, wie er so lange leben konnte. Sie sagten, es ist in der Krankenwelt oder besser gesagt in der Wissenschaft noch nie vorgekommen, dass ein Mensch mit einem solchen Herzschlag so tief gefallen ist, eine Art Kardiogramm oder so etwas, dass er jemals wieder zurückgekommen ist. Und ich werde diesen alten Mann nie vergessen. Er legte seine Hände auf ihre Schulter, wie ein Vater zu seiner Tochter, und sagte, schau, mein liebes Kind. Er sagte, das Kardiogramm ist das, worauf du schaust. Das ist es, worauf du trainiert bist, zu schauen. Und das ist alles, was du weißt, dieses Kardiogramm. Aber, sagte er, ich schaue auf ein göttliches Versprechen, sehen Sie? Der Junge ist jetzt verheiratet und hat drei Kinder. Es kommt darauf an, worauf man schaut. 2 oder 3 Tage lang ging es ihm nicht besser. Aber nach einer Weile kam er wieder zu sich und ging nach Hause. Er ist jetzt Missionar in Südafrika und hat drei Kinder. Siehst du, das zeigt nur, dass man beharrlich sein muss. Das hat den alten Mann nie gestört. Damit war die Sache erledigt. Genauso wie die Frau das Gewand von Jesus Christus berührte, und damit war es erledigt. Das war alles. Sie war beharrlich, bis sie dort ankam, aber damit war es erledigt. So müsst ihr auch sein. Sie müssen beharrlich sein. Und jeder, der je etwas erreicht hat, der je etwas erreichen konnte, war beharrlich. George Washington war in Valley Forge beharrlich. Alle Chancen standen gegen ihn und der Feind war auf der anderen Seite des Flusses. Aber nachdem er die ganze Nacht gebetet hatte und die amerikanischen Soldaten keine Schuhe an den Füßen hatten, etwa ein Drittel von ihnen hatte Schuhe, überquerten sie den Fluss bei Valley Forge durch das Eis. Und 3 Musketenkugeln gingen durch seinen Mantel. Aber er hatte eine Antwort von Gott. Und es gab keinen Grund, einen Rückzieher zu machen. Nichts konnte ihn damals aufhalten. Er überquerte sie, weil er beharrlich war. Er hatte von Gott gehört. Und so müssen wir auch sein. Wenn Gott es sagt, dann ist die Sache erledigt. Noah war sehr ausdauernd, nachdem er von Gott gehört hatte. Als er hörte, dass das Wort Gottes ihm sagte, er solle eine Arche bauen, baute er sie. Ganz gleich, was andere dazu sagten und wie andere darüber dachten, Noah war beharrlich. Sie sagten vielleicht, nun dieser alte Mann, diese Regengeschichte und so weiter, der alte Kerl hat einfach zu lange in der Sonne gelegen. Irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Das hat ihn nicht im geringsten gestört. Er hörte kein einziges Wort davon. Er hörte nur, dass Gott sagte, es wird regnen, baue eine Arche, und er tat es beharrlich. Nun war Moses sehr beharrlich. Zuerst war er ein laufender Feigling. Er war gebildet und, oh, er konnte sogar die Ägypter Weisheit lernen. Er war so klug und doch versagte er bei dieser Aufgabe. Es dauerte 40 Jahre, bis der Pharao ihm die Bildung gegeben hatte, Und Gott brauchte 40 Jahre, um sie aus ihm herauszunehmen, bevor er ihn in der Wüste gebrauchen konnte. Und manchmal müssen wir erst leer werden, bevor wir gefüllt werden können. Und nun war er ein Versager gewesen. Er war weggelaufen und hatte dieses schöne äthiopische Mädchen geheiratet und war sesshaft geworden und hatte einen Sohn, Gershom, bekommen, der die Schafe von Jethro erben sollte und alles. Er hatte das Gefühl des Volkes längst vergessen. Aber eines Tages, als er auf der Rückseite der Wüste auf einem vertrauten alten Weg unterwegs war, sah er einen brennenden Busch. Er versuchte nicht, den Busch zu untersuchen und sagte: „Ich glaube, ich gehe hinüber und nehme ein paar Blätter ab und bringe sie hinunter ins Labor, um zu sehen, was los ist, weil sie nicht verbrennen. Sie brennen dort schon seit einer Stunde, aber sie scheinen nicht zu verbrennen." Wenn er das gedacht hätte, hätte er nie mit ihm gesprochen. Aber er nahm sich in seinem Herz vor, dass er hingehen würde, um das zu erfahren. Und eine Stimme sagte: „Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich will, dass du es merkst." An einem Tag ist er ein rennender Feigling und am nächsten Tag ist er ein Radikaler. Am nächsten Tag, als er Ägypten verlassen hatte, als er die ganze Armee in seinen Händen hatte, um das Volk zu befreien. Und wisst ihr, wenn ihr die Stimme Gottes hört, lässt sie euch komisch handeln, Dinge tun, die komisch, seltsam und sonderbar sind. Stellt euch vor, er ist jetzt 80 Jahre alt. Wahrscheinlich hängt ihm der Bart bis zur Taille, vielleicht glänzt seine Glatze, er hat Haare im Nacken. Und hier ist er auf dem Weg nach Ägypten mit seiner Frau, die auf einem kleinen Maultier sitzt und dem Baby auf ihrer Hüfte, einen krummen Stock in der Hand, die Augen nach oben gerichtet, und er lobt einfach Gott. Was für ein seltsamer Anblick. Wohin gehst du, Mose? Wir gehen nach Ägypten, um das Land einzunehmen. Eine Ein-Mann-Invasion. Man konnte ihn nicht aufhalten. Er war beharrlich. Und warum? Er hatte die Stimme Gottes gehört, das war genug, um ihn beharrlich zu machen. Ein alter Mann, 80 Jahre alt, wollte das Land übernehmen und er tat es. Er hatte die Stimme Gottes gehört. Wie will er mit dem Stock in der Hand die Macht übernehmen? Eine ausgebildete Armee, 1 Million Männer, die dort standen, mehr als 1 Million Männer, hatten damals die Welt erobert. Und hier kommt ein alter Mann, 80 Jahre alt, seine Frau auf einem Maultier sitzend und ein Stock in der Hand und geht hinunter, um die Nation zu erobern. Die Leute hätten ihn für verrückt gehalten. Wisst ihr, wenn man die Stimme Gottes hört und das Wort Gottes hört, ist man für die Welt irgendwie verrückt. Aber wenn du die Stimme hörst, weißt du, was du tust. Und nichts konnte Mose damals aufhalten. Er war auf seinem Weg. Er war sehr beharrlich. Selbst als der Pharao vor ihm stand und den Stock hinwarf, der sich in eine Schlange verwandelte und die Magier kamen und konnten dasselbe tun, lief Mose nicht weg wie ein Feigling. Er stand da. Er wusste, dass Gott ihn gesandt hatte, ganz gleich, wie viele fleischliche Nachahmer der Teufel aufbringen konnte. Er blieb auf seinem Dienstposten, denn er hatte die Stimme Gottes gehört. Er blieb einfach da und sah zu, wie die Schlangen krabbelten, und nach einer Weile kam eine Schlange herüber und fraß den Rest von ihnen auf. Was geschah mit den Stöcken, die die Schlange fraß, und wohin gingen sie? Findet das heraus. Nun gut. David, nachdem er Gott vertraut hatte und sah, dass Gott, der Herr, mit ihm war, half ihm, einen Bären zu töten, mit einer Hand, und auch einen Löwen. Und dann bekam er den Mut, dass Gott mit ihm war. Er wusste, dass Gott mit ihm war, weil Gott etwas für ihn getan hatte. Gott hat etwas für dich getan. Er hat dich gerettet, das ist das größte Wunder, das es gibt. Nun ist er bereit, noch etwas anderes zu tun. Und dann kam die Zeit, als Goliath sich rühmte. David sagte: „Willst du etwa sagen, dass du zulässt, dass dieser unbeschnittene Philister dasteht und die Armeen des lebendigen Gottes herausfordert? Was ist denn los mit euch?" Nun, Saul war der fähigste Mann unter ihnen, er war seinem Herr haushoch überlegen. Und dieser David war nur ein kleiner Zwerg, ein winziger Kerl, rötlich, eine Art Junge, ein kleiner Schafhirte mit gebeugten Schultern. Und so sagte Saul: „Ich bewundere deinen Mut, mein Sohn. Aber denke daran, dieser Mann ist ein Krieger von Jugend an, und du bist nur ein Jüngling." Er sagte: „Aber dein Knecht hütete einmal die Schafe deines Knechtes, und ein Bär kam herein und nahm eines. Ich jagte ihm nach, und der Herr übergab ihn in meine Hände. Er sagte: „Ein Löwe kam, und ich schlug ihn mit meiner Schleuder nieder. Und als er sich erhob, um gegen mich zu brüllen, nahm ich mein Messer, packte ihn am Bart und tötete ihn." Und er sagte: „Wie viel mehr wird Gott, der Herr, mir diesen unbeschnittenen Philister in meine Hand übergeben? Amen. Und wenn Gott schon deine Seele von einem Leben in Sünde errettet hat, wie viel mehr kann er dir den Krebs nehmen? Nehmt den kleinen alten David wahr. Saul sagte: Ich bewundere deinen Mut, aber du bist kein Kämpfer. Aber wenn du gehen willst, werde ich dich einkleiden. Und so zog er seine Rüstung aus und legte sie ihm an. Warum hatte der kleine alte David mit all seinen Doktoraten und Doktortiteln herausgefunden, dass Sauls kirchliches Gewand einem Mann Gottes nicht passt? Also sagte er: Ich habe dieses Zeug nie geprüft, nehmt es mir ab. Lasst mich den Weg gehen, den ich zu gehen wünsche und von dem ich weiß, dass er richtig ist. Oh mein. Und hier geht er. Und er war beharrlich, dass er Goliath besiegen würde, und er tat es. Und er erschlug Goliath. Ich denke an seine Schafe. Da war David ein so treuer Mann auf seinem Dienstposten. Und dieser Löwe, der ihn leicht hätte töten können, kam herein und nahm eines der Schafe des Vaters und ging hinaus. Und er hatte nichts, womit er den Löwen hätte bekämpfen können, außer einer kleinen Steinschleuder. Ihr wisst ja, Jungs, wie oft musste ich schon für ein Fenster bezahlen. Und ein kleines Stück Leder mit einer Schnur, wisst ihr, und diesen Stein herumschleudern und ihn werfen. Und wir haben diese alten Schlangenbeschwörer vom Zaun gestoßen und so und sie mit diesen Schleudern weggefegt. Das war alles, was David hatte. Damit konnte er kaum ein Kaninchen töten. Aber wir finden heraus, dass David, was immer er in der Hand hatte, es war nicht viel, aber er hatte Mut. Und er wusste, dass es die Schafe des Vaters waren. Und er wurde vom Vater ausgesandt, um auf diese Schafe aufzupassen. Er war für sie verantwortlich. Und nun nahm er alles, was er in der Hand hatte, und zog los, um das Schaf zu holen, beharrlich, um es dem Löwen zu entreißen. Habt ihr jemals einen Löwen gesehen, wie er aussieht? Du hast sie in einem Käfig gesehen. Nun, es sind junge Kätzchen. Ihr solltet mal einen im Dschungel hören. Diese Kerle hier waren in Käfigen und Gefangenschaft. Wenn du einen von ihnen brüllen hörst, hört es sich schlimm an. Ihr solltet mal einen im Dschungel hören, wie er jagt und wissen, dass er auch euch jagt. Dann, oh mein Gott, ist er ein toller Kerl. Wenn er brüllt, halten die Käfer, Affen, Paviane und Schakale inne. Er ist ein König und sie machen ihm Platz. Aber hier geht David mit dieser kleinen Schleuder, um das Schaf zurückzubringen, und er hat es geschafft. Oh, wie gerne würde ich ein paar Minuten darüber nachdenken. Ja, Herr, du bist auch ein Schaf Gottes. Die Krankheit hat dich gepackt. Ich habe nicht viel, nicht einmal eine Steinschleuder, aber ich habe das Wort. Ich komme heute Abend, um dich wieder zurückzubringen. Ich komme, um dich zu retten, mit dem Wort des Herrn. Ich weiß nichts über Medizin und über das Aufschneiden mit Messern und so weiter, aber das habe ich bewiesen. Ich weiß, dass es richtig ist, und deshalb komme ich, um euch Schafe zu retten und euch wieder auf die schattigen, grünen Weiden der Liebe Gottes zu bringen. Gott, hilf mir mit dieser kleinen Schleuder. David hatte sie in seine Finger gewickelt und er hatte 5 Steine in seiner Hand. Was ist das? Faith, Glaube in Jesus. Und hier kommt er und er bringt das Schaf zurück. So machen wir es heute Abend. Wir glauben an Jesus und wir stehen beharrlich auf seinem unberührten Wort. Und wir glauben, dass Gott sein Wort behalten wird. Wenn er das nicht tut, sind wir alle verloren. Jedes Wort Gottes wird mit einem Amen unterstrichen für den Gläubigen. Ja, das ist richtig. Ja, er war beharrlich. Und auch Simson, als er den Philistern begegnete, hast du da mal dran gedacht? Nun, Simson wird als ein Mann dargestellt, der Schultern wie Scheunentore hat. Nun, es wäre kein Geheimnis, einen Mann wie ihn zu finden, der einen Löwen hochheben und in 2 Teile reißen könnte. Aber Simson war ein, verzeihen Sie mir den Ausdruck, ich werde es einfach so ausdrücken, als wäre er ein kleiner, lockenköpfiger Zwerg gewesen, nur ein kleines Muttersöhnchen, 7 kleine, feige Locken, die herunterhingen. Seht ihr? Er war ein Schwächling, bis der Geist des Herrn über ihn kam, da nahm er den Löwen und zerriss ihn in Stücke. Das ist richtig. Zuerst war der Geist des Herrn auf ihm, dann wusste er, wo er stand. Und wenn die Gemeinde nur gesalbt werden kann, gesalbt mit echtem Glauben. Als der Löwe brüllte, zitterte Simson wohl. Aber der Geist des Herrn kam über ihn. Er war beharrlich, sagte: Ich bin bereit, dir entgegenzutreten. Packte den Löwen, riss ihn auseinander und warf ihn auf die Seite und ging weiter. Sie zäumten ihn ein, eine Nacht, und er hob die Tore von Gaza auf, setzte sie auf seine Schultern und ging mit ihnen auf die Spitze des Hügels. Meine Güte, was für ein Mann, so ein Zwerg. Aber die Sache war, dass der Geist des Herrn auf ihm war. Er war es. Das war es, was den Unterschied ausmachte. Dann eines Tages war er von 1000 Philistern umgeben. und da er nichts hatte, hob er den Kieferknochen eines Maultiers auf, der wahrscheinlich schon 40 Jahre oder länger tot war, ein richtig alter, trockener Knochen. Die Philister trugen Helme und Mäntel aus dem, was man Panzer nennt, das heißt große Stücke aus Stahl oder Messing und einen Helm, der etwa einen Zoll dick war. Und er hob den Kieferknochen des Maultiers auf und tötete 1000 Philister. Hast du jemals darüber nachgedacht? Wenn man diesen alten, trockenen Kieferknochen aus der Wüste nimmt und auf einen dieser Helme schlägt, dann zerfällt der Kieferknochen in 1000 Stücke. Aber er stand da und schlug auf die Stahlhelme ein, samt ihren Speeren und schlug sie rechts und links, bis er 1000 von ihnen niederschlug. Der Rest rannte in die Felsen hinauf. Was war das? Solange er nach hinten greifen und die 7 Locken fühlen konnte, war das Gottes Bund. Solange er dieses Bundesversprechen hatte, konnte ihm nichts etwas anhaben. Und nichts kann die Gemeinde des lebendigen Gottes stören, solange wir den Heiligen Geist, den Bund des Wortes Gottes in unseren Herzen spüren können. Den Pfingstsegen. Denn die Werke, die ich tue, sollt auch ihr tun. Das Leben, das in mir ist, wird in euch sein. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Der Vater, der ihn gesandt hat, kommt in ihm. Der Jesus, der den Menschen sendet, geht in den Menschen über. Es ist nicht der Mensch, es ist Jesus. Es war nicht Jesus, es war Gott. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung. Ich werde bei euch sein bis an das Ende der Welt. Und die Werke, die ich tue, werdet auch ihr tun. Noch eine kleine Weile und die Welt wird mich nicht mehr sehen. Ihr aber, die Gläubigen, werdet mich sehen, denn ich werde bei euch sein, auch in euch, bis zum Ende der Welt. Jesus Christus. Solange ich den Geist Gottes um mich herum spüre, wird etwas geschehen. Ich kann Menschen sehen, die daran glauben werden, die den Lobpreis und die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln werden. Jedes Mal, wenn du den Mond anschaust, scheint nicht der Mond, sondern die Sonne auf den Mond. Wenn ich fragen könnte, Mond, was lässt dich leuchten? Sag, nicht ich scheine. Es ist etwas, das auf mich scheint. Ich soll das Licht am Laufen halten, wenn die Sonne nicht da ist. Und die Gemeinde ist ein Abbild des Mondes. Wir sollen das Licht reflektieren, während der Sohn Gottes abwesend ist, denn wir sind Söhne und Töchter Gottes, das geringere Licht. Und solange wir sehen können, reflektiert der Mond die gleiche Art von Licht wie die Sonne. Oh, es sind nicht die Menschen, es ist Gott in den Menschen. Früher, als ich das tat, war ich mehrere Jahre lang Wildhüter. Ich liebe Tiere und ich kümmere mich gerne um sie. So war ich 7 Jahre lang Naturschutzbeauftragter. Ich kam immer an einer alten Quelle vorbei. Das war die beste Quelle, aus der ich je getrunken habe. Ich mochte sie immer, weil sie so lustig war, immer blubberte. Nur blubbern, blubbern, blubbern. Und ich dachte, Mai. Ich legte mich hin und trank. Eines Tages dachte ich, kleine Quelle, was macht dich so glücklich? Ist es, weil die Kaninchen von dir trinken? Wenn sie sprechen könnte, würde sie sagen, nein, das ist es nicht, was mich zum Blubbern bringt. Und ich würde sagen, vielleicht trinkt ein Reh von dir ab und zu. Nein, das ist es nicht, was mich zum Blubbern bringt. Nun sage ich, kleine Quelle, vielleicht liegt es daran, dass ich von dir trinke, etwa einmal im Monat. Sage, nein, das ist es nicht. Ich würde sagen, warum blubberst du dann die ganze Zeit so? Wenn sie sprechen könnte, würde sie sagen, das bin nicht ich, der blubbert. Es ist etwas in mir, das mich blubbern lässt. Es sprudelt nach oben. Und so ist der Heilige Geist zu den Gläubigen. Da ist etwas in dir. Du kannst es nicht wegstoßen oder zerreißen. Er kümmert sich um dich. Er ist derjenige, der das Sprudeln bewirkt. Etwas in dir. Wie Jesus zu der Frau am Brunnen sagte, ein Wasserbrunnen, aus dem ewiges Leben heraussprudelt. Ein regelmäßiger Wasserquell, der die Freuden Gottes durch deine Seele strömen lässt. Die ganze Zeit. Und solange die Gemeinde das um sich herum spürt, wovor hat man Angst, seht ihr? Simson hatte keine Angst. Er war beharrlich. Alles, was er hatte, war ein Maultierknochen, aber er war beharrlich, weil er wusste, dass seine Locken noch dort hingen. Der Arzt hätte dir sagen können, es gibt keine Chance für dich, gesund zu werden. Du stirbst. Du hast Krebs. Aber solange du hier sitzen und die glorreiche Auferstehung Jesu Christi spüren kannst, ist es egal, was der Arzt jetzt sagt. Siehst du, du bist beharrlich. Er würde dich schätzen, wenn er ein guter Arzt wäre. Er würde dir sagen, dass er will, dass du gesund wirst. Das ist es, was er will, dass du tust. Und du musst es tun, um Glauben zu haben, musst du beharrlich sein. Johannes war so sicher, dass er das richtige Zeichen sehen würde. Er wusste, dass Gott ihm gesagt hatte, er würde erkennen, wer der Messias war. Er war so beharrlich. Und jemand hätte sagen können, meinst du nicht, dass er das ist? Er sagte, ich werde ihn erkennen, wenn er kommt. Er war sich so sicher, dass er sagte, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er wusste, dass es so war. Er bezeugte es. Ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel auf ihn herabfahren und ich weiß, dass er der Sohn Gottes ist. Beharrlich. Oh, wir könnten noch viele weitere Charaktere aufzählen. Diese kleine Frau war eine Griechin aus dem Land von Syrophönizien und wir finden heraus, dass sie vom Lobpreis und der Herrlichkeit des Herrn Jesus gehört haben muss. Der Glaube kommt aus dem Hören, wenn man das Wort Gottes hört. Sie hörte und als sie hörte, wisst ihr, der Glaube findet Quellen, die andere nicht sehen. Wenn ihr keinen Glauben habt, dann braucht ihr nicht zu versuchen, ihn aufzuzeigen. Denn der Glaube kann es sehen. Der Glaube ist die Substanz dessen, was man hofft, der Beweis dessen, was man nicht sieht. Der Glaube sieht, was die Blinden nicht sehen. Der Glaube ist der sechste Sinn. Fünf Sinne sind in Ordnung, solange sie nicht im Widerspruch zum sechsten Sinn stehen. Aber der sechste Sinn ist der Glaube. Er ist die Substanz der Dinge, auf die man hofft. Man sieht, schmeckt, fühlt, riecht oder hört es nicht, aber man weiß es doch. Der Glaube sagt es dir. Und er ist so sicher, dass es Wirklichkeit ist, dass es eine Substanz für dich darstellt. Nicht nur Einbildung, es ist etwas, das man hat. Ich sehe Leute, die auf die Plattform kommen und sagen, Bruder Brenne, ich habe allen Glauben. Und was machst du dann hier oben? Seht ihr, seht ihr, seht ihr? Ich habe ihn nicht. Aber wenn man etwas hat, wenn etwas... Du hast Dinge erlebt, von denen du wusstest, dass sie passieren würden. Aber du wusstest nicht, wie es sein würde. Aber es würde sein. Das ist Glaube. Das ist echter Glaube. Es wird dann geschehen, wenn du weißt, dass es geschehen wird. Nun, der Glaube findet eine Quelle, welche die anderen nicht sehen. Sein Wort ist ein Schwert. Die Bibel sagt es in Hebräer 4, Vers 12, dass es ein Schwert ist. Aber es braucht einen Arm des Glaubens, um dieses Schwert zu führen. Nur der Glaube kann es tun, das Schwert halten. Sie hatte viele Hindernisse, diese kleine Frau. Sie hatte eine Tochter, die an Epilepsie litt, und es ging ihr sehr, sehr schlecht. Und sie hatte gehört, dass Jesus Epilepsie geheilt hatte. Nun, Glaube kommt durch Hören. Und das war ihr Kind, also war sie entschlossen, dorthin zu gehen und Jesus zu hören. Und nun hatte sie viele Hindernisse, viele, viele Hindernisse. Aber ihr Glaube hatte kein einziges Hindernis. Heute haben die Menschen viele Hindernisse. Dein Geist hat viele Hindernisse. Aber deinem Glauben steht nichts im Weg. Der Glaube kennt keine Hindernisse. Denken wir nur an einige Dinge, die dieser kleinen Frau hätten passieren können. Sie hätte zu ihr sagen können, du bist eine Griechin. Mit anderen Worten, deine Konfession sponsert diese Versammlung da unten nicht. Du hast kein Recht, dorthin zu gehen. Nun, wenn sie das gedacht hätte, wäre sie sowieso nicht lange dort geblieben. Der Krug wäre voll gewesen und sie wäre gegangen. Aber wir finden heraus, dass sie das nicht aufgehalten hat. Ob sie nun Griechin war oder nicht, sie hatte Glauben. Das war alles, was sie brauchte. Glauben. Nun hätte jemand zu ihr kommen und sagen können, nun, die Zeit der Wunder ist vorbei. So etwas gibt es nicht. Diese Leute sind nur ein Haufen von Fanatikern. Aber sie war trotzdem beharrlich. Sie wollte auf jeden Fall hingehen. Lasst uns noch etwas anderes denken. Einige von ihnen hätten vielleicht gesagt, nun weißt du was, dein Mann ist ein angesehener Mann hier in der Stadt und wenn du da unten mit dieser Gruppe erwischt wirst, nun, dann wird dein Mann dich tatsächlich verlassen. Aber sie war immer noch beharrlich. Sie hatte Vertrauen und sie hatte das Bedürfnis, dieses zu nutzen. Einige von ihnen hätten vielleicht gesagt, wenn du zum Kartenspiel gehst oder zu welchem Vergnügen auch immer, werden die Leute über dich lachen. Sie war immer noch beharrlich. Und dann ist ihr vielleicht die alte Leier eingefallen. Weißt du, der Pastor wird dich aus der Gemeinde werfen, wenn du darunter gehst und dich in so etwas verwickelst. Aber das hat sie nicht aufgehalten. Sie war immer noch beharrlich. Sie wollte auf jeden Fall hingehen. Und warum? Sie hatte Vertrauen gefasst. Der Glaube wird es schaffen. Es ist mir egal, was andere denken, der Glaube tut es. Schließlich bahnte sie sich ihren Weg durch all diese Hindernisse und sie kam bei Jesus an. Es schien, als ob all ihre Schwierigkeiten vorbei wären, sie erreichte Jesus. Aber das war es nicht, es fing gerade erst an. Viele Menschen würden sagen, nun, wenn ich Jesus kenne. Ja, das sehen wir jeden Abend. Er kommt jeden Abend zu uns, beweist, dass er da ist Und trotzdem kommen wir in der nächsten Nacht wieder mit allen unseren Problemen zurück. Versteht ihr? Seht ihr? Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Sie ist bei Jesus angekommen. Sie wird vielleicht, wenn sie nicht diese Art von Glauben gehabt hätte, wäre sie bei der ersten Entmutigung, nachdem sie Jesus gefunden hatte, in die Luft gegangen und zurückgegangen. Aber seht ihr, der Glaube wird das nicht tun. Der Glaube lässt es nicht zu. Der Glaube ist beharrlich. Er hält standhaft durch. Seht, sie hatte volles Vertrauen und Glauben in diesen Mann. Hätte sie nur gespottet oder gesagt, ich gehe hin und probiere es aus, mal sehen, was er zu sagen hat. Wenn er etwas sagt, das gegen unseren Glaubensbekenntnis verstößt, werden wir einfach gehen. Das ist alles. Aber sie kam, um etwas zu bekommen, und sie war entschieden, dort zu bleiben, bis sie es bekam. Da habt ihr es. Das ist die Person, wie die Königin des Südens, über die wir neulich gepredigt haben. Beachtet, als sie zu Jesus kam. Anstatt willkommen geheißen zu werden, wurde sie abgewiesen. Wenn man, was denkt ihr von den Leuten, die heute an diesen Ort kommen und so behandelt werden? Jesus sagte es ihr sofort, nachdem sie all diese Hindernisse überwunden hatte und schließlich, leere Stelle auf dem Tonband, sagte sie, sie kam zu ihm und sie lief auf ihn zu, um ihn anzubeten und sagte, du Sohn Davids, sei mir gnädig, meine Tochter ist von einem Teufel geplagt. Und ich weiß, dass du der große Heiler bist, und ich komme zu dir, um dich zu bitten, mir zu helfen. Er ignorierte sie einfach, schaute sie an und ging weiter. Oh mein, sie war ein bisschen mehr als unser modernes Pfingsten. Meine Güte, sie hätten die Nase gerümpft und wären zurückgegangen und hätten gesagt, das brauche ich nicht zu tun. Aber nicht diese Frau. Sie hatte Glauben. Sie blieb genau dort. Jetzt ging sie nochmal zu ihm. Herr, kann ich nicht einfach etwas haben? Und sie dachte nicht daran, was sie durchgemacht hatte. Sie dachte nicht daran, was sie noch alles durchmachen müsste. Das Einzige, was sie wusste, war, dass sie glaubte, wenn sie ihn dazu bringen konnte, es zu sagen. Das war alles, was sie wissen musste, wenn er es ihr sagen würde. Sie wusste, dass es bei anderen funktionierte. Warum sollte es nicht auch bei ihr funktionieren? Du kämpfst um jeden Zentimeter des Weges. Gott gab den Juden unten in Ägypten, Palästina, aber sie kämpften um jeden Zentimeter des Weges. Gott sagte zu Josua, überall, wo die Sohlen eurer Füße ruhen, habe ich euch gegeben. Fußstapfen bedeuteten Sieg, Besitz und soweit man in das Reich Gottes hinaufsteigen kann. Wenn du nur ein kleines Stückchen klettern willst und sagst, gut, ich glaube, dass ich vielleicht nicht in die Hölle muss, aber ich glaube, dass ich am Ende gerettet werde, wenn ich in die Gemeinde gehe, dann hast du noch nicht viel Boden unter den Füßen. Jede Verheißung in der Bibel gehört dir. Aber du musst jeden Teufelswächter mit einem zweischneidigen Schwert abwehren und sie für dich beanspruchen. Sei beharrlich und gehe direkt darauf zu. Nun hatte sie es bis zu Gott selbst geschafft. Und er ignorierte sie. Und sie lief ihm nach und weinte. Sie war beharrlich. Herr, hilf mir, sagte sie. Sie betete ihn an und sagte, hilf mir. Hört euch diese Zurechtweisung an. Ich bin nicht zu deinem Volk gesandt. Oh mein. Dann wären viele von ihnen aufgestanden und hätten gesagt, nun, ich schätze, er wurde nicht zu uns gesandt. Diese Erweckung ist es nicht. Ich denke, ich werde weggehen. Seht ihr, Jesus wusste, dass sie so einen Glauben hatte. Seht ihr? Und noch etwas, sagte er. Eure Rasse ist nur ein Haufen von Hunden. Mei. So darfst du nicht mit den modernen Pfingstern reden. Oh, wenn man so etwas sagt, sagen sie, nun, dann verlasse ich diesen Kreis und gehe zu den Versammlungen. Und die Versammlungen sagen es mir. Ich gehe zu den anderen und den anderen und den anderen, versteht ihr? Aber nicht diese Frau. Sie hatte Glauben. Sagte, deine, ich wurde nicht zu dir gesandt. Ich wurde nicht zu deiner Rasse gesandt. Und außerdem seid ihr nichts weiter als ein Haufen Hunde. Es steht mir nicht zu, das Brot der Kinder hier zu nehmen und es an euch Hunde zu werfen. Oh mein, das tut dem Glauben keinen Abbruch. Der Glaube ist immer noch da, so frisch, wie er immer war. Was steht der Glaube ein? Die Wahrheit. Sie sagte, das ist die Wahrheit, Herr. Oh mei, sieh, wie klein du werden kannst, nicht wie groß du werden kannst. Der Glaube macht dich klein. Und doch war sie beharrlich. Aber er schenkte ihr keine Beachtung. Er ignorierte sie. Schließlich stellte sie sich ihm in den Weg und er konnte nicht an ihr vorbeikommen. Und dann sagte er zu ihr, ich bin nicht zu dir und deiner Rasse gesandt, und deine Rasse ist nichts anderes als ein Haufen von Hunden. und ich werde nicht das Brot der Kinder nehmen. Es ist nicht richtig, dass ich das Brot der Kinder nehme, diese Gruppe heile und es euch Hunden gebe. Und sie sagte, das ist die Wahrheit, Herr. Der Glaube wird immer zugeben, dass das Wort Wahrheit ist. Amen. Seht ihr, wenn du echten Glauben hast und die Bibel dir sagt, dass du etwas Falsches tust, wirst du zugeben, dass du dich irrst. Du wirst nicht sagen, Moment mal, ich gehöre zu, nein, nein, das ist kein Glaube. Wenn das Wort es sagt, dass du, das Wort entscheidet, ob du richtig oder falsch liegst. Das ist richtig. Nun sagte sie, nein, Herr, sie konnte einfach nicht glauben, dass sie damit aufhören könnte. Also ging sie los. Und sie sagte, wahrhaftig, Herr, wir sind nichts als Hunde. Aber ich bitte nur darum, dass ich etwas von den Krümeln, die vom Tisch des Meisters fallen, abbekommen kann. Sie war auf Krümelsuche. Stell dir das mal vor. Heute nehmen wir entweder das ganze Brot oder gar keins. Seht ihr? Wir müssen alles haben oder wir nehmen gar nichts. Doch sie war beharrlich. Sie machte einfach weiter. Sie war keine Treibhauspflanze, die man hüten und besprühen musste, um die Termiten fernzuhalten. Nein, Herr. Sie war keine von diesen Kreuzungen wie die moderne Ernte von heute, die sich Christen nennen. Wenn das Wort Gottes es sagte und sie glaubte es, sie sah es bestätigt, so war sie bereit, ihm zu folgen, egal was irgendjemand sagte. Selbst Christus selbst konnte sie nicht aufhalten. Das ist es, was der Glaube tut. Oh, das bedeutet, dass das Wort richtig ist. Sie war auf der Suche nach Krümeln. Erinnern wir uns, sie hatte noch nie ein Wunder gesehen. Sie kam aus einer Glaubensgemeinschaft, die nicht an Wunder glaubte. Sie, die gläubig war, musste aus einer Glaubensgemeinschaft kommen, die sagte, so etwas wie Wunder gibt es nicht. Sie war eine Nichtjüdin. Sie hatte in ihrem Leben noch nie ein Wunder gesehen. Und doch, sobald der Glaube um sich greift, ist Gott da, seht ihr? Sie hatte es nie gesehen, aber sie hatte davon gehört. Wenn ihr nicht an Wunder glaubt, lest die Bibel und ihre Verheißungen für uns heute. Der Glaube hat sie ergriffen. Sie war ein bisschen wie die Hure Rahab. Als sie von den Spionen hörte, wollte sie Josua nicht sehen, wie er sich kleidete und was für ein Krieger er war. Sie sagte, ich habe gehört, dass Gott mit dir ist. Ich habe gehört, was Gott getan hat. Und sie wollte Errettung und sie bekam sie, richtig. Denn sie war auch beharrlich. Sie sagte, ich werde dich verstecken. Ich werde alles tun. Aber eines musst du mir schwören, dass ich in der kommenden Zeit gerettet werde. Oh, das ist die Idee. Und dieser armen Frau ging es genauso. Sie wusste, dass sie es bekommen würde. Daran gab es keinen Zweifel. Egal, was sie durchmachen musste, sie würde es auf jeden Fall bekommen. Jesus konnte sie also nicht einmal abweisen, indem er sie der falschen Rasse zuordnete oder sie einen Hund nannte. Es war nicht richtig, das Brot der Kinder zu nehmen und Hunde zu füttern und so weiter. Aber sie hat trotzdem weitergemacht, weil sie beharrlich war. Sie hatte ein Bedürfnis, ihre Tochter lag im Sterben. Andere waren geheilt worden. Warum also konnte ihre Tochter nicht geheilt werden? Und das war der Gott der Schöpfung. Jesus sagte, um dieses Wortes willen hat der Teufel deine Tochter verlassen. Oh mein, sie hatte den richtigen Zugang zu Gottes Gabe. Wisst ihr, dass Gott manchmal Dinge tut, nur um Dinge anders zu machen und um herauszufinden, was die Menschen tun werden? Jetzt ist es über euren Kopf hinweg. Ihr habt es nicht gesehen und nicht bemerkt, aber ich habe gerade jetzt etwas getan, um etwas zu tun. Und das hat mir so geholfen. Und ich habe gesehen, wie es funktioniert hat. Siehst du sagst Dinge, du änderst deine Einstellung, du änderst deine Stimme, du änderst manchmal deine Predigt, du beobachtest und siehst bestimmte Dinge und dann beobachtest du, wie es wirkt. Denn wenn die Gebetslinie kommt, ist es besser, wenn sie nicht unter euch ist, seht ihr? Siehst du nur, um zu sehen, was passiert, dann änderst du dich und gehst wieder irgendwo hin, seht ihr? Gott hat genau das getan. Er tut es immer noch und merkt es. Sie hatte den richtigen Zugang zu Gottes Gabe. Und vergesst nicht, sie war die erste Heidin, an der Gott je ein Wunder tat. Sie war die erste Nichtjüdin. Der Glaube bezeugt, dass das Wort Wahrheit ist. Und er ist ehrfürchtig, sehr ehrfürchtig, und das ist es, und beharrlich, und das ist es, was er ist. Martha, als sie Jesus begegnete. Wenn jemand das Recht hatte, ihn zu verurteilen, dann war es Martha, denn sie hatte Jesus gerufen, um für ihren Bruder zu beten, als er in einem ernsten Zustand war und im Sterben lag. Und Jesus, Sie hatten die Gemeinde verlassen, sie waren aus der alten, toten Bewegung, in der sie sich befanden, herausgekommen und waren dem Herrn Jesus gefolgt, weil sie glaubten, dass er der gesalbte Messias war. Und dann kam sein Freund Lazarus, mit dem er zusammen war. Sie waren aus ihrer Gemeinde und aus der Gesellschaft exkommuniziert worden. Und sein Freund, den er mitgebracht hatte, lag krank und war dem Tode nahe. Der Arzt konnte ihm nicht mehr helfen. Und sie schickte nach Jesus und Jesus ignorierte einfach ihre Aussendung. Dann ging er in eine andere Stadt und tat dort das Gleiche. Sie schickten wieder und er ignorierte es einfach und ging weiter. Und dann, nachdem Lazarus tot war und 4 Tage begraben worden war, zu diesem Zeitpunkt war sein Gesicht in dem heißen Land bereits eingefallen. Die Nase fällt zuerst ein, wie mir gesagt wurde, und wahrscheinlich war sein Fleisch schon eingefallen. Denn nach 72 Stunden setzt die Verwesung im Körper ein und so finden wir es heraus. In ein paar Tagen, am Mittwoch, muss ich einen Mann begraben. Er ist letzten Mittwoch gestorben und sie haben ihn einfach weggeschlossen und nur darauf gewartet, dass ich komme, um seine Beerdigung zu predigen. Wahrscheinlich konnten sie ihn nicht länger festhalten, weil sein Gesicht eingefallen wäre, seht ihr? Und genau das geschah mit Lazarus. Er war bereits tot. Und dann, als er tot war und alles vorbei war, da kam Jesus in die Stadt geschlichen. Da wussten sie, dass sie kritisiert werden würden, weil sie vielleicht schon kritisiert worden waren. Aber Martha war anscheinend sehr eifrig dabei, einen Platz für Jesus zum Schlafen zu finden, einen Platz für ihn zum Essen und so weiter. Einmal bat sie Jesus sogar, ihre Schwester dazu zu bringen, ihr zu helfen. Aber tief in ihrem Herzen regte sich der Glaube. Während Maria still dasaß, weinte und nichts unternahm und aufgab, schlich sich Martha aus dem Haus und ging durch die Stadt. Zweifellos begegnete sie einigen auf der Straße und fragte, wo ist der göttliche Heiler, den ihr hier hattet? Was ist jetzt mit Lazarus? Sie ging einfach an ihnen vorbei. Sie kam zu dem Ort, an dem er war. Seht, wie sie war. Sie lief auf ihn zu. Sie hatte das Recht, ihn zu tadeln. Sie hatte das Recht, ihm zu sagen, warum bist du nicht gekommen, als ich dich rief? Wäre das ein Pfingstler von heute oder ein Baptist oder ein Presbyterianer gewesen, hätten sie sofort die Gemeinde gewechselt, seht ihr? Sicherlich. Warum bist du nicht gekommen, als wir dich riefen? Sie hatten ein Recht dazu, scheinbar. Aber sie hatte nicht das Recht dazu. Wie ich gestern Abend sagte, du hast keinen Gedanken. Es ist sein Gedanke, was er tut. Dein Wille geschehe, so bete. Er ist kein Botenjunge. Er ist Gott. Beachte, dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Und als sie zu ihm kam, näherte sie sich ihm auf die richtige Weise. Sie sagte, indem sie ihm seinen richtigen Titel gab, Herr. Sie beschimpfte ihn nicht, sondern sagte, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Oh mein, ich kann sehen, wie er seinen kleinen, müden Körper zusammenreißt. Und er sagte, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt, was immer du Gott bittest, Gott wird es dir geben. Seht ihr, sie wusste, wer der Gott der Schöpfung war. Sie wusste, dass er der gesalbte Messias war. Sie ging direkt auf ihn zu, kniete nieder und sagte, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt, was immer du Gott bittest, Gott wird es dir geben. Oh, wenn wir das nur denken könnten. Auch jetzt, Herr, was immer du Gott bittest, Gott wird es dir geben. Er sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Kein anderer Mensch konnte das je sagen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er tot ist. Wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Sie sagte, ja, Herr. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, der in die Welt gekommen ist. Er sagte, wo hast du ihn begraben? Ich habe vor kurzem mit einer Frau gesprochen und sie sagte zu mir, ich höre dich gerne reden, Bruder Branham, aber, sagte sie, du hast nur einen Fehler. Ich sagte, danke, nur ein Fehler. Ich sagte, was ist das? Sie sagte, du prahlst zu sehr mit Jesus, dass er der Göttliche ist. Ich sagte, ich hoffe, das ist das Einzige, was er in mir finden kann, sagte ich. Du prahlst zu sehr damit, dass Jesus göttlich ist. Er sagte, er war nicht göttlich. Ich sagte, oh doch, er war göttlich. Sie sagte, nun, du machst ihn zu Gott. Ich sagte, entweder war er Gott oder der größte Betrüger, den die Welt je hatte, seht ihr? Und ich sagte, er war Gott. Sie sagte, er war nur ein Mensch. Er kann nicht Gott gewesen sein. Ich sagte, er war es. Er war Gott und Mensch zugleich. Und sie sagte, du hast gesagt, du glaubst an die Bibel. Ich sagte, ja, gnädige Frau, das tue ich. Und sie sagte, wenn ich dir anhand deiner eigenen Bibel beweise, dass er nicht göttlich war, würdest du das akzeptieren? Ich sagte, sicherlich, wenn die Bibel sagt, dass er es nicht war, aber sagte ich glaube nicht, dass es in der Bibel steht. Sie sagte, im 11. Kapitel des Johannesevangeliums heißt es, als Jesus zum Grab des Lazarus hinabstieg, heißt es in der Bibel, er weinte und sagte, wenn er weinte, konnte er nicht göttlich sein und weinen. Ich sagte, nun, Lady, das wird nicht standhalten. Ich sagte, ich will es dir sagen. Ich sagte, das ist dünner als die Brühe, die aus dem Schatten eines verhungerten Huhns gemacht wird, sagte ich, weil das der Bibel nicht standhält. Ich sagte, seht, er ging hinunter zum Grab, und er stand vor dem Grab und sagte, richtete seinen kleinen Körper auf und sagte, Lazarus, komm heraus. Er mag ein Mensch gewesen sein, der weinte, aber als er diesen Mann aus dem Grab rief, der schon 4 Tage tot war und dessen Seele eine 4-tägige Reise irgendwohin gemacht hatte, ich weiß nicht, wo es war, und du weißt es auch nicht, jedenfalls rief er ihn zu sich zurück. Die Vergänglichkeit kannte ihren Meister. Die Seele kannte ihren Schöpfer. Und ein Mann, der tot war, stand auf und lebte wieder, nachdem er 4 Tage tot war. Das war mehr als ein Mensch. Das war Gott. Es war ein Mensch, als er in jener Nacht vom Berg herabkam und hungrig war und sich auf einem Feigenbaum umsah, um etwas zu essen zu finden. Er war ein Mensch, als er hungrig war. Aber als er 5 Brote und 2 Fische nahm und 5000 satt machte, da war er mehr als ein Mensch. Er war ein Mensch, als er in jener Nacht hinten in dem Boot lag, in dem 10.000 Seeteufel schworen, dass sie ihn ertränken würden. Und dieses kleine alte Boot in diesem Sturm, das wie ein Flaschenverschluss irgendwo da draußen auf- und abtrieb. Er war ein Mensch, als er schlief, er war müde, die Tugend war aus ihm gewichen. Aber als er seinen Fuß auf die Reling des Bootes setzte, aufschaute und sagte, Ruhe, seid still, und die Winde und Wellen gehorchten ihm, das war mehr als ein Mensch. Das war Gott in Christus, der die Welt mit sich versöhnt hat. Er war ein Mensch, als er am Kreuz starb und um Gnade flehte. Das ist richtig. Aber er war Gott am Ostermorgen, als er das Siegel brach, im Grab war, auferstand und in die Höhe fuhr. Ja, Herr, immer lebendig, um Fürsprache zu halten. Jeder Mann und jede Frau, die jemals etwas auf sich hielt, glaubte das. Ja, Herr. Er ist derselbe gestern, heute und für immer. Glaubst du das? Die Versammlung sagt Amen. Ja, Herr, er ist heute hier unter uns, genauso groß, wie er es damals war. Glaubst du das? Amen. Er ist heute Abend derselbe Heiler, der er damals war. Glaubst du das? Amen. Natürlich, er kann nicht versagen. Seid beharrlich. Halte deine Position in Christus, dein Bekenntnis. Halte an deinem Bekenntnis zu Christus fest. Sie war beharrlich und sie bekam die Auferstehung ihres Bruders. Die schunammitische Frau war beharrlich in der Gegenwart von Elia. Elia kam vorbei, segnete sie und sagte ihr, dass sie einen Sohn bekommen würde. Der Sohn wurde etwa 12 Jahre alt. Draußen auf dem Feld muss er einen Sonnenstich bekommen haben. Diese Frau war sehr freundlich zu Elia gewesen. Sie war eine Schunammiterin und kam aus dem Land von Schunem. Sie fand heraus, sie sagte zu ihrem Mann, der ein reicher Mann war, ich sehe, dass dieser Mann, der hier vorbeikommt, ein heiliger Mann ist. Sie sagte, lass uns ihm einen Gefallen tun. Sie sagte, lass uns ihm ein kleines Zimmer auf unserer Seite des Hauses bauen, wenn er hier vorbeikommt, und ihm dort ein kleines Bett und einen Krug hinstellen, damit er sich ausruhen kann. Und ihr Mann sagte, das wäre sehr schön. Wenn ihr also diesen Kleinen etwas tut, dann tut ihr es auch mir, sagte Jesus. So sagte er zu seinem Diener Gehasi, er sagte, geh und frag sie, ob ich mit dem Hauptmann sprechen kann oder was ich für sie tun kann. Sie sagte, nein, ich wohne bei meinem Volk. Es geht mir gut. Und Gehasi sagte, aber sie hat keine Kinder. Sagte, geh und sag es ihr. Da kam eine Vision. Er sagte, geh und sag es ihr, dass sie um diese Zeit ein Kind gebären wird. Und sie tat es. Der Junge wurde ungefähr 12 Jahre alt. Sein Vater war alt. Er war eines Tages draußen auf dem Feld und muss einen Sonnenstich gehabt haben. Es war gegen Mittag und er begann zu schreien, mein Kopf, mein Kopf. Er schickte den Jungen nach drinnen. Und er lag auf dem Schoß seiner Mutter, bis er starb. Seht, was für ein passender Ort. Sie nahm ihn mit in das Zimmer, in dem der Prophet auf dem Bett gelegen hatte, seht ihr? Und sie sagte zu dem Diener, sattle ein Maultier und reite hinaus auf den Berg Karmel. Dort oben ist irgendwo eine Höhle, in der dieser Prediger wohnt. Er war derjenige, der die Macht hatte, eine Vision zu sehen und sagte, dass ich diesen Sohn gebären würde. Und wenn er Gott nahe genug ist, ist er Gottes Bote der Stunde. Und ich weiß, wenn er mir sagen könnte, warum, wenn ich zu ihm käme, würde er mir sagen, wozu Gott das Kind genommen hat. Lass mich hinaufgehen. Sie sagte, wenn jemand salutiert, salutierst du nicht. Und bleib nicht stehen, geh einfach weiter. Oh, das gefällt mir. Die Zeit der Dringlichkeit ist gekommen. Menschen sterben, wir sollten nicht auf der Straße herumalbern. Los geht's. Und sie war beharrlich. Und Elia, Gott sagte seinen Propheten nicht immer alles, was passieren wird. Er schaute auf und sah sie kommen und sagte, da kommt diese Schunamitin. Und er sagte, sie ist voller Kummer, aber Gott hat es vor mir verborgen. Er sagte, lauf, geh ihr entgegen. Und sie, er sagte, ist mit dir alles in Ordnung? Ist mit deinem Mann alles in Ordnung? Ist mit dem Sohn alles in Ordnung? Ich mag das, diese Beharrlichkeit, bis sie in die Gegenwart des Boten kam. Und sie sagte, alles ist gut. Ihr Mann rang die Hände, lief im Zimmer auf und ab und weinte, und das Baby lag auf dem Bett, tot. Aber alles ist gut. Amen. Warum? Sie hatte sich dem Ziel genähert. Sie hatte ihr Ziel erreicht. Ihre Beharrlichkeit, dass sie zu dem Mann Gottes kommen konnte, der Mann Gottes konnte ihr sagen, warum. Und dann fiel sie ihm zu Füßen und offenbarte ihm, was geschehen war. Nun griff er nach seinem Stab und sagte zu seinem Diener, nimm diesen und lege ihn auf das Kind. Ich glaube, das ist der Grund, warum Paulus den Leuten Taschentücher auflegt. Denn Elia wusste, dass alles, was er anfasste, gesegnet war, wenn er nur die Frau dazu bringen könnte, es zu glauben. Aber der Glaube der Frau galt nicht dem Stab, sondern dem Propheten, seht ihr? Und sie sagte, so wahr Gott, der Herr, lebt und deine Seele nicht stirbt. Siehe, sie hatte gesehen, dass er ewiges Leben hatte. Sie sagte, und deine Seele stirbt nie. Ich werde dich nicht verlassen. O Mai, bleib dabei. Das ist es. Das ist der Weg, um zu bekommen, was du willst. Wie diese Schunamitin, wie diese Syrophönizierin. Bleib dabei. Bleib genau dort. Bleib genau bei Christus. Haltet es fest heute Abend und bleibt dort. Bewegt euch einfach nicht. Wenn morgen jemand sagt, das ist doch nur, dann halt einfach die Ohren zu. Du hast Vertrauen. Du bleibst da. Er sagte, ich werde dich nicht verlassen. Und Elia sagte, wenn ich sie nicht loswerde, kann ich genauso gut mit ihr gehen. Also gürtete er seine Lenden und ging los. Seht, wie er in das Zimmer kam. Er wusste nicht, was er tun sollte. Er hat nie gebetet. Er ging einfach hin und her auf dem Boden auf und ab, bis er spürte, dass der Geist Gottes auf ihn kam. Dann legte er sich über das Baby und nieste 7-mal und es wurde lebendig. Martha wusste, wenn Gott in diesem Propheten war, dann war er sicher auch in seinem Sohn. Und das ist der Grund, warum sie so beharrlich sein konnte. Und wenn wir seither tausende von Jahren Erfahrung gemacht haben, um zu wissen, dass Gott seine Verheißung hält, wie beharrlich sollten wir dann heute Abend sein, wenn wir die Gegenwart Jesu Christi sehen können, oh Mai, und leuchten wie die Sterne. Ich erinnere mich, dass ich eines Abends, es ist noch nicht lange her, zu Hause eine Frau sah, von der ich nicht wusste, dass sie für mich beten wollte. Ich bin an diesem Abend nicht hinuntergegangen und habe für die Kranken gebetet, und es war so voll in der Wohnung. Und einige meiner Treuhänder sitzen hier irgendwo heute Abend. War da. Und da war eine Frau aus Kalifornien, die hatte einen 50 Pfund schweren Tumor. Sie weigerte sich, zum Arzt zu gehen, und als man sie dann zwang, war er zu groß, um operiert zu werden. Ein großer Wassertumor. Und sie war so weit draußen, ein großer Tumor. Und sie hatten sie dorthin gebracht. Das hatten sie. Sie konnten sie nicht mit dem Auto transportieren. Sie mussten sie in einen Auflieger packen, um sie zu transportieren. Und sie hatten sie hineingebracht. Ich wusste es nicht und habe einfach drauf losgeredet. Und sie sagte, nun wird er nicht. Ich machte einen Altarruf. Sie sagte, ist er nicht dabei, für die Kranken zu beten? Sagte, nein. Sie sagte, durch welche Tür geht er raus? Aha, man denke nur an ihren Glauben. Und sie nahmen die Frau mit und brachten sie zur Hintertür, wo ich durch das Arbeitszimmer des Pastors hinausging und zu meinem Auto ging. Und die Frau, die da lag, fasste mich am Hosenbein und sagte, Bruder Branham, großartig, oh mein Gott, sie war so außer sich. Sie sagte, wenn Sie mir nur die Hände auflegen, wird Gott mich gesund machen. Und das habe ich getan. Und etwa 3 Monate später war ich in einer Versammlung. und da stand sie, so normal wie jede Frau im Lande, und lud jede Schwester ein, mit ihr in ein Zimmer zu gehen, sich auszuziehen und zu sehen, ob sie operiert worden war oder nicht. Warum? Sie war beharrlich. Sie war entschlossen, das zu bekommen, wofür sie gekommen war. So ist das nun mal. Jawohl. Ihr Glaube hielt sich an das Wort. Micha, einmal, als er gerufen wurde. Als Josaphat sich mit Ahab verbündete, da kamen die Gläubigen und die Ungläubigen zusammen. Und er sagte, sie wollten in den Krieg ziehen. Sie wollten an einen Ort ziehen, um ihr eigenes Land einzunehmen. Im Grunde genommen gehörte es ihnen. Sie sagten, warum sollten diese Assyrer Getreide essen, das Israel gehört? Josua gibt uns das. Das ist genau richtig. Also gingen sie hin und hatten eine große Predigerschule dort unten, ein ganzes Seminar. 500 von ihnen, gut ausgebildete hebräische Männer. Und Josaphat, der ein gerechter Mann war, sagte, aber sollten wir nicht den Herrn befragen? Er sagte, oh ja, vielleicht ist das so. Ahab, ihr wisst, was für ein Kerl er war, ging also hinunter und sagte, ich habe die Antwort, ich habe 400 Propheten. Wir werden sie herbringen. Sie stiegen also hinunter und einer von ihnen, ich glaube es war Zedekia, machte sich zwei große Hörner und stieg hinauf und sagte, so spricht der Herr. Geht hinauf, es gehört euch. So spricht der Herr, du wirst die Assyrer mit diesen Hörnern aus dem Land vertreiben. Josaphat schaute sich um und sagte, hast du nicht noch einen? Einen anderen? Wenn 400 ausgebildete hebräische Propheten aus der Schule kommen, wozu brauchst du dann noch einen? Wir haben 400. Das ganze Seminar ist hier und alle sind einmütig und sagen, geht hinauf, der Herr ist mit euch. So spricht der Herr. Josaphat sagte, nun hast du nicht noch einen? Er sagte, oh, ich habe noch einen, den ich zu Rate ziehen könnte, sagte er. Das ist Micha, der Sohn Imlas. Aber, sagte er, ich hasse ihn. Oh, sicher, ja klar. Er sagte, nun, er ist nicht einmal mit diesen Glaubensgemeinschaften und so einverstanden. Er sagte, da ist ein seltsamer Kerl, sagten sie. Oh, sagte er, lasst den König das nicht sagen. Geht und holt ihn. So schickten sie einen der Burschen hinunter und sagten, nun, Micha, du weißt, dass du aus der Vereinigung ausgeschlossen bist. Du hast keine Gemeinschaft mehr mit ihnen. Aber wenn du jetzt das Gleiche sagst wie sie, geben sie dir vielleicht deine Mitgliedskarte zurück, wenn du wiederkommst. Könnt ihr euch vorstellen, so mit einem Propheten zu reden? Micha sagte, so wahr Gott der Herr lebt, ich werde nur sagen, was er sagt. Da haben wir es. Amen. Das war's. Weißt du, was sie für dich tun könnten? Das spielt keine Rolle. Ich werde nur sagen, was er sagt. Er ging zu ihm zurück und sagte, lasst mir die Nacht und ich werde sehen, was der Herr gesagt hat. Am nächsten Morgen kam er zurück und sagte, geht hinauf. Ja, geht hinauf. Aber ich habe Israel gesehen wie Schafe, die verstreut sind und keinen Hirten haben. Da kam dieser Zedekia herauf, nahm seine Hand und schlug ihn mitten ins Maul, diesen kleinen heiligen Roller, setzte ihn nieder und sagte, welchen Weg ist der Geist Gottes gegangen, als er von mir ausging? Er sagte, das wirst du sehen. Da sagte er, was ist damit? Sagte, ich hatte letzte Nacht eine Vision. Ich sah Gott auf einer hohen Stätte sitzen und in dieser seinen großen hohen Thron. Und er sagte, sie alle waren um ihn herum. Sie hielten einen Rat. Wen können wir holen, um hinabzusteigen und Ahab zu verführen, um ihn dort hinaufzubringen, damit sich erfüllt, was der Prophet Elia gesagt hatte? Was kann ich in dieser Sache tun? Und er sagte, ein lügender Geist kam herauf und sagte, ich werde hinuntergehen und diese Propheten holen und sie dazu bringen, eine Lüge zu erzählen. Der Herr sagte, du bist derjenige, der es tun kann, denn sie wurden auf einem Seminar ausgebildet, weißt du. Er sagte, geh und tu es. Das ist alles, was du tun kannst. Er ging hinunter und er tat es. Nun sagst du, nun, wer weiß schon, was richtig ist. Micha war bei dem Wort. Wie kann man segnen, was Gott verflucht hat? Wie kannst du den Menschen sagen, dass sie so leben und diese Dinge tun können und trotzdem die Gemeinschaft mit Jesus Christus bewahren? Man kann es nicht tun. Sie müssen wiedergeboren und mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Leere Stelle auf dem Band. Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn die Verheißung gilt euren Kindern und denen, die in der Ferne sind, so viele der Herr unser Gott berufen wird. Das war die Vorschrift. An diesem Rezept sollte man nicht rütteln. Ein Arzt kann euch ein Rezept ausstellen. Und wenn man das zu irgendeinem Quacksalber bringt und er es nicht richtig mischt, wird es den Patienten umbringen. Und das ist es, was heute los ist. Ihr habt das Händeschütteln und alles andere angenommen, statt das. Kommt zurück. Gott ließ Petrus ein ewiges Rezept für die Erlösung schreiben. Es wurde nie geändert und kann auch nicht geändert werden. Händeschütteln und der Eintritt in die Gemeinde und andere Dinge werden niemals seinen Platz einnehmen. Es muss wiederkommen, Wort für Wort, so wie es dort geschrieben steht. Das ist das Rezept, das sie den ganzen Rest der Bibel hindurch verwendet haben. Sie haben es bis zum Konzil von Nicäa angewandt und dann haben sie das Rezept geändert. Das ist der Grund, warum wir heute so viele tote Mitglieder haben. Wahrhaftig, ihr müsst das richtige Rezept bekommen. Dann wisst ihr, wenn es dort das Ziel getroffen hat, wird es auch jetzt das Ziel treffen. Es ist für euch und für eure Kinder und für die, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, berufen wird. Nehmt nichts hinweg, füge nichts hinzu. Wenn du noch etwas hinzufügst, vergiss nicht, dass ein Rezept gerade genug Gegengift enthält, um die Krankheit zu bekämpfen, und auch genug von der Medizin, um den Patienten zu töten. Wenn man das nicht tut, wenn man zu viel von dem Gegengift hineingibt oder etwas anderes, das nicht wirkt, das es zu sehr abschwächt, dann wird es dem Patienten nicht helfen. Wenn man zu viel von dem Gift hinzufügt, wird es den Patienten töten. Es muss genau richtig sein. Und er schrieb ein ewiges Rezept, das für jede Generation gilt. Nicht Hände schütteln, der Gemeinde beitreten und all diese anderen Dinge. Er sagte, tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist euch und euren Kindern verheißen. Sie nahmen diese Vorschrift und erfüllten sie an Gottes großem Tisch. Und als sie das taten, am Pfingsttag, heilten sie die Kranken. Sie taten alles, was es zu tun gab, denn es war Gott, Christus in ihnen. Nun gut. Micha wusste, dass dies das Wort des Herrn war, denn es war genau das, was die Bibel, der wahre Prophet, sagte. Gott hatte diesen Mann und seine Frau verflucht, weil sie böse waren. Und wenn er sie verflucht hatte, wie konnten dann diese Männer kommen und sie segnen? Hier ist es, woher sie ihre Idee hervorbrachten. Das Land gehört ihnen. Es wurde ihnen tatsächlich gegeben, aber ihre Sünden hatten sie davon vertrieben. Also dachten sie, weil das Land ihnen gehörte, dass das alles war, was sie haben mussten. Nein, Herr, es hängt von den Bedingungen ab. Ganz genau. Man kann göttliche Heilung bekommen, man kann Erlösung bekommen, man kann die Taufe des Heiligen Geistes bekommen, aber nur unter der Bedingung, dass man Gottes Bedingungen erfüllt. Darüber hinaus ist sie nur für Gläubige bestimmt. Vor nicht allzu langer Zeit sagte ein Mann zu mir, ein Geistlicher, er sagte, es ist mir egal, ob du Tote auferweckst und ob es Aussagen von Ärzten gibt, die Tote auferwecken und alles andere. Er sagte, ich glaube nicht daran. Ich sagte, gewiss nicht, das ist nichts für Ungläubige. Es ist nur für Gläubige. Sie wurde nicht an Ungläubige gegeben. Sie wurde nur an Gläubige gesandt. Sie ist nur für Gläubige, nicht für Ungläubige. Gewiss, man bekennt dort, was falsch ist. Aber Micha wusste es, wenn er sah, dass seine Vision genau mit dem Wort Gottes übereinstimmte, dann wusste er, dass sie richtig war. Und er war beharrlich, ob es ihnen nun das Leben kostete oder nicht. Er sagte, du wirst es herausfinden, wenn all das, was ich gesagt habe, eintritt, dann wirst du wissen, woran es liegt. Genauso konnte der Blinde nicht mit ihrer Theologie argumentieren. Aber er wusste, dass seine Augen geöffnet worden waren, und deshalb war er sehr beharrlich in dieser Sache. Wie Philippus und wie Nathanael, die Frau am Brunnen, waren sie alle beharrlich, nachdem sie Gott gefunden hatten. Jetzt zum Schluss, wir werden gleich mit der Gebetslinie beginnen, fällt mir gerade etwas ein, was ich sagen möchte. Vor nicht allzu langer Zeit war ich in Mexiko unten. Der Herr hatte mich nach Mexico City geschickt, zu dem großen Ring dort. Oh, die Menschen kamen zu Tausenden und Abertausenden. Und am Abend zuvor war ein alter, blinder Mann auf die Plattform gekommen und es war einer der schrecklichsten Anblicke. Da war ein, wie viele kennen Bruder Espinosa? Seht ihr, es sind viele, natürlich. Nun, er war mein Dolmetscher. Er kann euch das erzählen. Und ein blinder Mann kam auf die Plattform, ein armer, alter Mexikaner. Und die Wirtschaft ist dort so unausgewogen. Zum Beispiel bekommt ein Maurer vielleicht so viele Pesos pro Tag, vielleicht 5 Pesos pro Tag. Ich weiß nicht, wie viel es sein würde. Und das ist Pedro, und er bekommt, er ist Maurer, also bekommt er 5 Pesos am Tag, aber er muss 5 Tage arbeiten, um sich ein paar Schuhe zu kaufen, seht ihr, in ihrer Wirtschaft. Und was ist dann mit dem kleinen Pancho, Chico, dem Kleinen, der hier draußen arbeiten muss und nur 2 Pesos am Tag bekommt und 5 Kinder zu ernähren hat? Aber davon müssen sie so viel sparen, dass sie für seine Sünden eine Fettkerze auf einem Millionen-Dollar-Goldaltar anzünden können, versteht ihr? Das hat mich fertig gemacht. Und dann sieht man, wie sie vor toten Frauen Buße tun und auf den Knien kriechen und solche Sachen. Also eines Abends kam dieser alte Mann über die Plattform, er hatte keine Schuhe an. Sein Haar war grau, er trug einen alten Hut, der mit Schnüren zusammengebunden war. Er kam über die Plattform. Ich sah den alten Mann an. Und ich stand hier mit einem schönen Paar Schuhe und einem guten Anzug. Er war blind. Er ist so gegangen. Und er sagte immer wieder etwas. Natürlich, ich kann nicht mal ein paar Worte Spanisch sprechen. Er kam so rüber. Und ich kam zu ihm. Ich dachte, niemand würde mich sehen. Ich streckte meinen Fuß so aus, um zu sehen, ob mein Schuh ihm passen würde. Wenn ja, wollte ich sie ihm ausziehen und sie ihm überlassen. Und dann war sein Fuß viel größer. Und so habe ich habe irgendwie, ich sagte, Gott segne dich, Papa. Und ich zog die Schultern hoch, um zu sehen, ob mein Mantel ihm passen würde. Und er passte ihm nicht, er war viel größer. Er hatte kein Hemd, nur einen alten Mantel an. Und ich dachte, der arme Kerl hatte wohl noch nie eine anständige Mahlzeit in seinem Leben. Seine alten Hosen waren zerlumpt und er war voller Staub. Und hier hatte ihn der Teufel sogar geblendet. Und da war er, ging da rüber und sagte etwas. Und ich dachte, wenn mein Vater gelebt hätte, wäre er so alt gewesen wie dieser alte Mann. Ich dachte, oh Gott. Und ich legte meine Arme um ihn. Man muss mit den Menschen mitfühlen. Wenn man kein Mitgefühl für sie hat, braucht man nicht zu beten, dann hat man kein Mitgefühl. Und ich legte meinen Arm um ihn. Ich sagte, sag das nicht, Bruder Espinosa. Sie interpretieren das Gebet sowieso nicht. So sagte ich, himmlischer Vater, sei ihm gnädig. Ich legte ihm so die Hände auf. Er brüllte, Gloria de Dios. Das bedeutet, Ehre sei Gott. Seht ihr, er sah sich so um und der alte Mann konnte so gut sehen wie ich. Da ging er von der Plattform. In der nächsten Nacht war die Plattform ungefähr von hier bis zur Tür mit alten Tüchern und zerlumpten Kleidern bedeckt, über die gebetet werden sollte. Und es regnete in Strömen. Sie konnten nicht. Sie kamen an diesem Morgen gegen 8 oder 9 Uhr und ich war erst am Abend da, gegen 8 oder 9. Es waren also so viele Leute da. Es gab keine Sitze, auf die man sich hätte setzen können, so wie bei uns. Sie lehnten sich aneinander. Sie standen dort im Regen, die Frauen mit ihren nassen Haaren, und warteten darauf, das Wort des Lebens zu hören. Und General Valdivia nahm mich auf. Ich schätze, ihr kennt ihn. Er ist einer der christlichen Geschäftsmänner. Und der erste Protestant, der jemals unter dem Schutz der Regierung aufgenommen wurde. General Valdivia in Mexiko, so war ich dann. In der Nacht, als ich reinkam, führten sie mich an ein paar Seilen nach hinten in den Ring. Ich bin da so reingekommen, durch die Seile, von hinten aus einem Auto. Und während ich in den Ring stieg, ging ich darüber. Und Billy kam zu mir, mein Sohn, und sagte, da ist ein Kerl, der Gebetskarten verteilt. Ich nenne ihn Ma. Was bedeutet morgen? Er war so langsam und wollte mich nie abholen. Also verteilte er die Gebetskarten. Und Billy sagte, nun, sagte er, Papa, da unten ist eine Frau, die hat ein totes Baby. Ihr habt alle diesen Artikel in der Businessman's Voice gesehen. Und er sagte, sie hat ein totes Baby. Und sagte, wir haben keine Gebetskarten. Und sagte, ich habe etwa 300 Platzanweiser, die sie nicht halten können. Und sie war eine kleine Frau, eine junge Dame, eine sehr hübsche junge Frau. Und sie war, hatte dieses kleine tote Baby und eine kleine blau gestreifte Decke darüber und hielt eine kleine steife Gestalt ungefähr so lang in ihrem Arm und stand schon seit dem Morgen dort. Das Baby starb um 9 Uhr und das war gegen 10 Uhr abends. Und so hielt sie dieses kleine Baby in ihren Armen. Und ich sagte, sag den Saaldienern, sie sollen sie zurückhalten. Wenn du sie zu den Leuten stellst, die eine Gebetskarte halten, sagte ich, dann wird es. Und ich sagte, willst du ihr nicht sagen, sie soll vorbeikommen? Er sagte, du kannst ihr nichts sagen. Ich sagte, sie will einfach nicht hören. Ich sagte, wir haben genug Platzanweiser da drüben, die sie aufhalten können. Er sagte, das kannst du nicht tun. Ich sagte, Bruder Moore, wie viele kennen Bruder Jack Moore? Er ist ein, Ich sagte, sie kennt den Unterschied zwischen uns beiden nicht. Sie kennt mich nicht. Ich sagte, geh runter und bete für sie, Bruder Moore. Er sagte, in Ordnung. Ich sagte, geh runter und bete für das Baby. Dann ist sie zufrieden und kann nach Hause gehen. Er sagte, in Ordnung. So drehte ich mich wieder um. Ich sprach über den Glauben, der die Substanz der Hoffnung ist, und über Jesus und wie er es tat, als er hier auf Erden war und zu ihnen sprach. Und gerade als ich zu sprechen begann, sah ich in einer Vision ein kleines, dunkelhäutiges Baby vor mir, und es lachte mich an. Und ich sah wieder hin. Bruder Espinosa sagte, was ist los, Bruder Brennan? Ich sagte, das macht nichts, Bruder Espinosa. Unterhalte die Menge nur einen Moment. Und ich ging hinaus. Ich sagte, warte einen Moment, Bruder Moore. Und er war schon unten, wo die kleine Frau war. Und ich sagte, sag ihr, sie soll das Baby herbringen. Und so kam sie auf die Plattform. Sie fiel auf ein Knie mit einem Rosenkranz in der Hand. Sie sagte, Padre, das bedeutet Vater, ihr wisst schon. Ich sagte, steh jetzt auf. Steh auf. Ich ließ sie aufstehen. Ich sagte, ist das Baby tot? Sie konnte es nicht verstehen. Die Tränen liefen über ihr kleines Gesicht und ihr Haar hing herunter. Das ist wahr, hier ist meine Bibel. Und siehe da, ich legte meine Hand auf das kleine Baby und dachte, das würde sie zufriedenstellen. Ich wusste nicht, dass es das Baby war. Ich konnte es nicht aussprechen. Und ich sagte, himmlischer Vater, sagte ich, ich hatte eine Vision von einem kleinen Baby und vielleicht ist dies das Richtige. Und wenn es das ist, dann bitte ich dich, Herr, den Glauben dieser kleinen Frau zu ehren und ihr das Baby zurückzugeben. Und in diesem Augenblick stieß der kleine Kerl einen Schrei aus und begann zu schreien, so laut er konnte. Und die kleine Frau wusste nicht, was sie tun sollte. Und ich sagte es Bruder Espinosa. Ich sagte, nun sprich nicht darüber. Und warte, du gehst und lässt einen Arzt die Erklärung dazu unterschreiben. Und in der Zeitschrift The Voice, der Christian Businessman's Voice, erschien es erst kürzlich. Seht ihr, bevor ihr etwas schreibt, müsst ihr Beweise haben, dass es richtig ist. Der Arzt unterschrieb die Erklärung. Das Baby starb an einer Lungenentzündung. Jegliche Atmung verließ es an diesem Morgen um 9 Uhr in seinem Büro. Und das war um 10 Uhr abends, als es wieder zum Leben erwachte, weil eine kleine Frau beharrlich war. Wenn Gott die Augen eines Blinden öffnen konnte, konnte er auch ihr Baby wieder lebendig machen. Er ist immer noch derselbe Gott, heute Abend, mein Freund. Man muss beharrlich sein, um etwas zu erreichen. Was wäre, wenn sie zugehört und gesagt hätte, nun, das Baby ist tot, und es einfach aufgegeben und weitergemacht hätte? Seht ihr? Und seht, ob derselbe Glauben, der in den Frauen wie der Schunamitin lebte, auch heute noch in den Menschen lebt. Gelegentlich könnten sie dieses Etwas treffen. Kein aufgesetzter Glaube, sondern etwas, das echt ist. Etwas, das echt ist. Glaubt ihr nicht, dass wir das heute Abend tun können? Die Versammlung sagt Amen. Jetzt werden wir für die Kranken beten, indem wir euch im Namen des Herrn Jesus die Hände auflegen, um für euch zu beten. Jetzt können wir die Reihe wahrscheinlich in etwa 20, 30 Minuten durchziehen. Wir können nicht für eine Unterscheidung innehalten, das versteht ihr sicher, denn das würde zu viel sein. Aber wir werden beten und den Kranken die Hände auflegen. Seid ihr heute Abend bereit? Fühlt ihr, dass in eurem Herzen etwas verankert ist, die Anwesenheit? Wie viele waren im Laufe der Woche hier in den Versammlungen? Lasst uns eure Hände sehen. Ich schätze praktisch alle von euch. Nun gut, wie viele waren noch nie in einer Versammlung? Hebt eure Hände. Nun ja, das ist die Hälfte. Nun, ich schätze, einige können nicht reinkommen. Nun, lasst mich euch nur sagen, natürlich haben einige von euch vielleicht eine Gebetskarte. Göttliche Heilung ist etwas, das Gott bereits getan hat. Seht ihr, das ist etwas. Wir glauben, und ich glaube von ganzem Herzen, dass die Bibel in Hebräer 13, Vers 8, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und für immer, er derselbe ist. Und ich glaube, dass das Leben, das in Christus war, in uns sein sollte, wenn wir Christen sind. Und er sagte in Johannes 14, Vers 12, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch tun. In Johannes 5, Vers 19 sagte er, ich tue nichts, bis der Vater es mir zeigt. Ist das richtig? Die Versammlung sagt Amen. Nun, hier zum Beispiel. Jeder von euch ist, soweit ich weiß, ein Fremder für mich. Ich möchte, dass ihr alle einen Moment lang sehr ehrfürchtig seid. Und wenn Jesus Christus nicht in seiner Macht unter uns erscheint, dann bin ich ein falscher Prophet, dann hört nicht mehr auf mich. Wie viele haben hier keine Gebetskarte? Ihr steht nicht in der Gebetslinie, hebt eure Hand, wo immer ihr seid. Schaut in diese Richtung und betet von ganzem Herzen und glaubt. Dies ist eine harte, darauf war ich nicht vorbereitet, aber ich weiß, dass wir nicht mehr lange hier bleiben können. Nun werde ich jeden Geist hier drin unter meine Kontrolle bringen, im Namen Jesu Christi. Jetzt sitzt still. Und wenn ihr nicht glaubt, dann haltet besser den Kopf gesenkt. Versteht? Seht? Aber wenn ihr gläubig seid, sagt die Bibel, er ist der hohe Priester, der mit unseren Schwächen mitfühlen kann. Und wie hat er sich verhalten, als die Frau ihn berührte? Er drehte sich um und erkannte, wer sie war und was mit ihr los war. Er erkannte die Gedanken ihres Herzens. Glaubt ihr nicht, dass er dasselbe ist, heute und für immer? Die Versammlung sagt Amen. Wenn ihr ein Bedürfnis habt, betet jetzt. Und was ist, wovon redest du, Bruder Brennen? Wenn ich sein Diener bin und behaupte, dass sein Leben hier drin ist, dann werden sich die gleichen Werke zeigen. Ihr wisst, dass ein Mensch so etwas nicht tun kann. Das ist unmöglich. Aber Christus bleibt derselbe. Und ich möchte, dass ihr das glaubt. Überall im Gebäude möchte ich, dass ihr Gott vertraut und einfach glaubt. Und ihr sagt, Herr Jesus, der Mann kennt mich nicht. Und ich habe davon gehört, aber möglicherweise ist es so. Und womöglich, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass er mich nicht kennt. Und ich weiß, wenn er es mir sagen könnte, jetzt sagt er, deine Heilung ist schon geschehen. Wenn Jesus jetzt hier stehen würde mit diesem Anzug, den er mir gegeben hat, könnte er sie nicht heilen. Wie viele wissen das, ihr Bibelstudenten? Nein, er hat es bereits getan, seht ihr? Seht ihr, er konnte beweisen, dass er Jesus ist, derselbe gestern, heute und für immer. Nicht durch Nagelnarben, sein Leben. Jeder könnte Nagelnarben haben und vielleicht lange Haare und einen Bart tragen. Wir wissen nicht einmal, ob er sich so gekleidet hat. Wir könnten nicht sagen, dass das richtig war, seht ihr? Aber jeder Mensch könnte das tun. Aber sein Leben ist, was es ist, sein Leben in dir. Nun betet und sagt, Herr Jesus, lass mich dich berühren, und findet heraus, ob er gestern, heute und für immer derselbe bleibt. Wenn er es tut, werdet ihr dann glauben? Ihr wisst, dass er das auf diese Weise getan hat. Das hat bewiesen, dass er der Messias ist. Die kleine Dame, die hier sitzt, sieht immer wieder zu mir auf und hält sich die Hände vors Gesicht und so weiter. Du hast keine Gebetskarte, nehme ich an. Du, ich meine die kleine Dame, du hast keine Gebetskarte. Nein. Gut, glaubst du, dass ich ein Diener Gottes bin? Wenn der Herr Jesus Christus dann, wir sind uns völlig fremd, wir sind eine andere Rasse, einer vom anderen. Aber wenn ich nur zu dir sprechen kann. Vor dir sitzt ein guter Freund von mir, Mr. Dauch aus Ohio, der vor nicht allzu langer Zeit im Alter von 91 Jahren einen kompletten Herzstillstand hatte. Die Ärzte gaben ihn auf und so weiter. Ich habe mit ihm angefangen. Er ist ein reizender Bruder, er und seine reizende Frau, die da sitzen. Sie sind gute Freunde von mir. Und ich fing an, zu ihm zu gehen. Ich kam gerade von einer Tankstelle und versuchte, zu ihm zu gelangen, etwa 200-300 Meilen von mir entfernt. Und ich fuhr so schnell ich konnte, um zu ihm zu kommen, denn sie rief mich an und sagte, Bill liegt im Sterben. Völliges Herzversagen und ein Herzinfarkt. Er war 91 Jahre alt. Als ich aus der Tankstelle kam, sah ich Bill auf der Straße vor mir stehen und auf mich zugehen. Ich komme mit, so spricht der Herr, er wird nicht sterben. Hier sitzt er jetzt. Das ist schon Monate her. Er hat einen großen Glauben. Er sitzt nahe bei dieser Frau. Sie sitzt direkt hinter ihm. Er glaubt und sie glaubt auch. Nun, ich kenne dich nicht. Aber wenn Jesus Christus, wobei wir reden jetzt so, wie unser Herr mit der Frau am Brunnen sprach. Wenn er mir sagt, was du für ein Problem hast, was willst du oder so, dann wirst du wissen, ob es die Wahrheit ist oder nicht, nicht wahr? Es geht um einen Sohn, und dieser Sohn hat eine psychische Störung. Es ist ein, wenn das stimmt, hebe deine Hände, wenn das stimmt. Das ist richtig. Ja, so ist es. In Ordnung. Wenn du von ganzem Herzen glaubst und das Tuch nimmst, mit dem du dir das Gesicht abgewischt hast, es in seine Nähe legst und nicht daran zweifelst, wird dieser Zustand ihn verlassen. Nun, derselbe Gott, der dir sagen könnte, zweifle nicht, siehst du nicht, was passiert ist? Sieh dir diese Frau an, die hier sitzt, eine farbige Frau. Ich bin ein Fremder für dich, aber es gibt etwas, das du dir wünschst. Und ich bin ein Fremder, eine andere Rasse, genau wie unser Herr und die Frau am Brunnen, der eine ein Jude, die andere eine Samariterin. Wenn Gott, hast du eine Gebetskarte? Du hast keine Gebetskarte. Ich meine die kleine Frau mit dem rot gestreiften Kleid, die da steht. Ja, in Ordnung. Ich kenne dich nicht. Wir sind uns völlig fremd. Ist das so? Und wenn Gott mir nun offenbaren kann, was mit dir nicht in Ordnung ist oder so, und du weißt, ob es richtig ist oder nicht, wirst du es tun? Ehrlich gesagt, mit dir ist nichts verkehrt. Du hast nur ein hungriges Herz. Du suchst die Taufe des Heiligen Geistes. Wenn das richtig ist, dann hebe deine Hand. Dann wirst du sie empfangen. Das ist richtig, wenn du von ganzem Herzen glaubst. Zweifle nun nicht. Hab Vertrauen in Gott. Amen. Ja. Du glaubst von ganzem Herzen? Ich möchte, dass du mit deinem ganzen Herzen glaubst. Hier sitzt eine Frau, die mich direkt anschaut. Hier am Ende des Ganges. Sie leidet an einem Herzleiden. Ich hoffe, sie wird es nicht vermissen. Gott, sag mir, wer es ist. Sie ist Frau Fitzgerald. Du glaubst von ganzem Herzen? Du kannst deine Heilung haben. Erhebe deine Hand. Ich bin ein Fremder für dich. Ist das richtig? Dein Herzleiden ist verschwunden. Ist das dein Name? Ja, so ist es. Ich kenne dich nicht. Ich habe dich noch nie gesehen. Die Dame hinter dir hat jetzt viel Glauben. Sie hat eine Gebetskarte in der Hand, aber die Frau leidet. Und da es der Heilige Geist ist, das Licht hängt noch über der Frau. Sie leidet an einem. Sie hat einen Tumor im Nacken. Und sie hat auch einen gefallenen Magen. Das ist doch richtig, oder? Dann leg deine Gebetskarte einfach auf den Boden, du brauchst sie nicht mehr. Hab Vertrauen in Gott. Glaube. Glaubst du von ganzem Herzen? Seht ihr? Habt einfach Glauben. Zweifle nicht. Hier ist ein Mann, gleich hier hinten. Er hat einen Tumor. Siehst du, dieser Teufel dachte, er würde ihn übersehen. Hier drüben sitzt ein Mann, der einen Tumor hat. Der Tumor ist in seinem Rücken. Ich kenne den Mann nicht. Ich habe ihn noch nie gesehen. Er ist ein völlig Fremder für mich. Aber als ich den Teufel dort draußen sah, diesen schwarzen Schatten, und dann sah ich, wie er in diese Richtung lief, ging er zu diesen, um Gnade zu erlangen. Sie versuchen, sich dort zu versammeln. Satan dachte, er würde das übersehen. Ich hatte es übersehen. Aber der Herr hat es mir gezeigt. Der Mann, der hier sitzt, hat einen Tumor im Rücken. Und sein Name ist Herr Carson. Wenn das stimmt, dann erhebe dich auf deine Füße und werde geheilt im Namen Jesu Christi. Glaubt ihr? Die Versammlung sagt Amen. Habt Glauben, wenn ihr. Hier ist eine Frau, die hier sitzt. Sie hat ein Nierenleiden. Sie hat Komplikationen. Ihr Name ist Frau Bird. Das ist richtig. Ist das dein Name, Lady? Bin ich ein Fremder für dich? Ist das dein Problem? Wenn ja, dann richte dich auf und nimm deine Heilung an, im Namen von Jesus Christus. Geh und frag diese Leute. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und für immer. Erkennst du denn nicht, dass seine Gegenwart hier ist? Das war mein Sohn, der mir sagte, geh besser nicht weiter. Seht ihr, ich habe morgen eine Versammlung und morgen und so weiter und so fort, seht ihr? Ich fordere jeden Mann und jede Frau hier heraus zu glauben. Ihr könnt euer Leben nicht verstecken, selbst wenn ihr es müsstet, in der Gegenwart Gottes. Das ist genau das, was unser Herr getan hat. Das ist genau das, was er für die letzten Tage versprochen hat. Das ist genau das, was geschah, bevor Sodom verbrannt wurde. Das ist genau das letzte Zeichen, das der Gemeinde zuteil wird. Wir befinden uns jetzt in der Endzeit. Glaubt ihr es? Die Versammlung sagt Amen. Wie lautet die Nummer deiner Gebetskarte? Jemand spricht zu Bruder Brenham. Gut, ich sage euch, was am besten wäre, wenn wir die Leute in Gruppen aufteilen. Er sagt, es gibt viele Gebetskarten. Jetzt seht ihr, dass Gott hier ist. Sind hier noch irgendwelche Prediger? Ist das in Ordnung, Bruder Wick? Sind irgendwelche Prediger hier, Brüder und Schwestern? Ich lege den Leuten die Hände auf. Ich will nicht, dass sie sagen, Bruder Brenham hat das getan. Seht ihr? Ich bin nur euer Bruder. Dein Pastor hat genauso das Recht, für die Kranken zu beten wie ich. Vielleicht hat er diese Gabe nicht. Nein, er hat sie nicht. Seht ihr? Es gibt immer nur einen von ihnen auf der Welt. Das ist genau das, was die Bibel sagt, seht ihr? Das ist richtig. Und das merke es dir jetzt. Aber euer Pastor ist von Gott beauftragt, wenn er gläubig ist, für die Kranken zu beten. Und ich bitte einige von euch Predigerbrüdern, hierher zu kommen und sich zu mir zu stellen, während wir beten. Lasst einige Gott- und geisterfüllte Prediger, die an das Gebet für die Kranken glauben, zusammen mit Bruder Wick, Bruder Bose kommen. Wo ist Dr. Lee Vale und einige von euch, die hierher kommen würden, damit die Bibel sagt, diese Zeichen halten wir hier an, Brüder. Wie wäre es mit diesen? Komm hierher. Ja, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden sie gesund. Glaubt ihr das? Die Versammlung sagt Amen. Glaubt ihr, dass wir in der göttlichen Gegenwart von Christus sind? Amen. Amen. Ich wollte nur, dass ihr das seht. Weil ich so gesprochen habe, wie ich es getan habe, war es für einen Zweck, seht ihr? Oder der Zweck hat richtig funktioniert. Große Dinge werden geschehen, wenn ihr es nur glaubt. Nun werde ich euch sagen, was ihr tun sollt, Brüder. Ich möchte, dass ihr die eine Hälfte auf der einen Seite und die andere Hälfte auf der anderen Seite aufteilt und hier eine kleine Gasse bildet, damit die Leute kommen können. Ich komme gleich mit euch runter. Ich werde jemanden bitten, der Liedermacher ist, hierher zu kommen und Lieder zu leiten. Ich möchte darunter gehen und für die Leute beten. Kann jemand hier stehen und die Leute anleiten, für die gebetet werden soll? Danke, Chor, das ist sehr nett von euch, dass ihr uns diesen Raum zur Verfügung stellt. Nun gut, lasst die Prediger sich so aufstellen, genau so. Dreht euch um, schaut euch an, so und wie der Bruder und ich, wie Billy und ich hier. Steht so, einer mit dem anderen. Nun, wie viele haben Gebetskarten auf dieser Seite? Lasst uns eure Hände sehen. Es sind ziemlich viele. Ich denke, es wäre am besten, wenn wir sie auf dieser Seite herausholen und sie an der Seite entlang nach unten kommen, so wie hier. Jetzt bevor ihr... Aber lassen wir den ersten Teil der Linie, der Karten hat, sich hier drüben aufstellen und wir werden anfangen, für die Kranken zu beten und ihnen die Hände aufzulegen. Ich frage mich, wie viele heute Abend hier sind, denen es gut geht und die daran interessiert sind, dass diese Menschen gesund werden. Hebt eure Hand. Sicher seid ihr das. Denkt daran, wollt ihr mit mir beten? Betet ihr mit mir. Jetzt betet ihr mit euren Pastoren. Nun zu euch Kranken, die ihr euch hier anstellt und für die gebetet werden sollt. Denkt daran, wenn ihr durch diese Linie kommt und diese Prediger und ich euch berühren, denkt daran, dass es nur ein Akt ist, genauso wie ihr getauft wurdet. Ihr seid gekommen, indem euch von gläubigen Geistlichen die Hände aufgelegt werden, denn Gott hat versprochen, das Gebet des Glaubens wird die Kranken retten. Und diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Diese Menschen sind hierher gekommen, um zu bezeugen, dass sie an diesen Dienst glauben. Und sie sind als Mitwirkende hierher gekommen, mit uns zusammen. Wir sind alle einmütig. Wir sind an einem Ort zur gleichen Zeit. Es ist jetzt Zeit für die Heilung. Aber wenn ihr nicht daran glaubt, braucht ihr nicht zu kommen, denn es wird euch nichts nützen. Seht ihr, ihr müsst es glauben. Glaubt ihr jetzt? Die Versammlung sagt Amen. Lasst uns nun für einen Moment den Kopf senken, und wir werden jetzt langsam singen, alle mit gesenktem Kopf. Herr, ich glaube, glaube nur, jetzt alle zusammen. Lasst uns jetzt beten, seht? Stellen wir uns vor, wie Jesus vom Berg herunterkommt. Welcher Jesus? Derselbe Jesus, der in Form des Heiligen Geistes hier ist. Derselbe, der weiß, was in deinem Herzen ist, ob du wirklich glaubst oder nicht. Derselbe, der alles über dich weiß und es dir Abend für Abend sagt. Er ist es. Du weißt, dass ich es nicht sein kann. Und nun, nach seiner Anwesenheit, nun die kleine syrophönizische Frau, erinnert euch, nachdem sie in die Gegenwart Jesu kam, hatte sie immer noch Schwierigkeiten. Ihr werdet auch Schwierigkeiten haben. Wenn ihr durch diese Linie kommt, möchte ich, dass jeder von euch glaubt, dass ihr geheilt werdet. Wenn ihr das nicht tut, kommt nicht herein. Nehmt nicht einfach den Platz der anderen ein. Bleibt dort, bis du genug Glauben hast, dass du geheilt werden wirst, und dann wird Gott es dir gewähren. Diejenigen, die hier auf meiner rechten Seite stehen, stellen sich an der Seite auf, während der Rest von uns Glauben nur singt. Wenn du eine Gebetskarte hast, werden einige der Jungen dort stehen, um deine Gebetskarte entgegenzunehmen. Wenn du in die Reihe kommst, drüben, auf dieser Seite, der rechten Seite. Geht auf der rechten Seite raus, wenn ihr könnt, denn es wird sie verwirren, hier anzufangen. Ihr könnt nicht rückwärts gehen. Ihr müsst einen Weg herumgehen, seht ihr? Ihr müsst in einer Richtung kommen, herumgehen. Wenn ihr, Brüder, einfach, geht einfach zurück und lasst sie diesen Weg gehen. Es mag ein wenig verwirrend erscheinen, weil es so viele Menschen gibt, um die man sich kümmern muss. Aber schaut auf meinen Sohn Billy Paul, schaut auf die Platzanweiser dort, sie werden euch genau sagen, wie ihr es machen müsst, und ihr werdet kein bisschen verwirrt sein. Dann seht ihr, auf dieser Seite, wenn ihr durch die Gebetslinie gekommen seid, geht ihr rechts zurück zu eurem Platz. Und dann nehmen wir diese andere Seite, und ihr kommt von dieser Seite und kommt durch, seht ihr? Nun werden wir hier stehen, genauso umgekehrt, die Reihe von einer Seite zur anderen und für sie beten. Also gut. Nun glaube ich, wenn ihr Brüder ein wenig nach unten gehen würdet, damit diese Brüder hier reinkommen können, damit wir alle den Kranken die Hände auflegen können. Das ist gut so. Nun hört zu, Brüder, jeder von euch jetzt. Jeder von euch, Brüdern, ist euch klar, was ihr da tut? Wisst ihr, in welche Lage Gott euch gebracht hat? Das fordert euren Glauben heraus. Denkt einfach daran, dass ihr glaubt, dass jeder Mensch, der euch berührt, gesund werden muss. Ihr müsst es einfach tun. Gott hat es gesagt. Ich werde euch berühren und ich glaube, dass ihr wieder gesund werden werdet. Glaubt ihr das nicht? Die Brüder sagen Amen. Lasst uns ein Wort des Gebetes unter uns sprechen, während der Rest von euch vorangeht und sich aufstellt. Wir werden für den Zustand unseres eigenen Glaubens beten. Himmlischer Vater, hier sind viele kranke Menschen. Und einige von ihnen, Herr, glauben immer noch, dass ihnen die Hände von den Ältesten aufgelegt werden sollten. Das ist in Ordnung, Vater. Wir wissen, dass du das gelehrt hast. Du hast gesagt, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden sie gesund werden. Du hast es versprochen, und die Menschen glauben deinem Versprechen. Deine Gegenwart ist hier. Daran kann niemand zweifeln, Herr. Und hier stehen deine ordinierten Diener, die vom Heiligen Geist für den Dienst des Gebets für die Kranken geweiht wurden. Nun, Herr Gott, lass jeden, den wir heute Abend berühren, geheilt werden. Für diese beten wir jetzt das Gebet des Glaubens. Wir wollen glauben, dass sie durch das Auflegen unserer Hände gesund werden. Amen. Bring uns in Ordnung, Herr. Nimm unsere Sünde und unsere Missetat weg. Reinige uns mit dem Blut des Herrn Jesus Christus, dass wir... Unsere Hände sind nicht heilig. Nur durch deine Heiligkeit ist es uns erlaubt, dies zu tun. So gewähre es, Herr, während ich mich mit dieser Gruppe von Brüdern dir übergebe, dass wir hier sind, um diesen Menschen zu helfen, geheilt zu werden. Gewähre es, Herr. Und nun bete ich für die Menschen, für jeden Einzelnen, der durch die Gebetslinie kommt. O Gott, sie kommen, als ob sie zur Wassertaufe kämen. Sie kommen direkt zum Tisch des Herrn. Sie kommen unter das Kreuz von Golgatha. Wenn sie hier durchgehen, mögen sie erkennen, dass der unsichtbare Christus, der unter diesen Brüdern steht, jetzt hier steht, um ihnen den Lohn für ihren Glauben zu geben. Und das alles übergebe ich dir jetzt, Vater, im Namen Jesu Christi. Nun möchte ich, dass alle anderen ihre Köpfe gesenkt haben. Hört jetzt genau auf eure Anweisungen. Wenn ihr das nicht tut, macht ihr nur einen Spaziergang. Denkt daran, wenn Gott mich die Bedingungen und so weiter wissen lässt und ihr das glaubt, dann müsst ihr mir einfach glauben, dass die Sache damit erledigt ist. Wenn nicht, könnte es euch noch schlimmer treffen. Versteht ihr? Regelt alles. Wenn ihr eine Sünde in eurem Leben habt, tretet aus der Linie heraus und bekennt sie. Und kommt erst wieder in die Linie, wenn ihr darüber gebetet habt. Und wenn ihr vorhabt, euer Leben für etwas anderes als die Ehre Gottes einzusetzen, dann stellt euch nicht an, seht ihr? Wenn ihr bereit seid, euch Christus zu widmen, euch völlig zu ergeben und völlig davon überzeugt seid, dass dies Jesus Christus ist, dieser großartige Heilige Geist hier, und dass ihr eure Heilung erhalten werdet, wenn ihr durch diese Linie geht, dann werdet ihr beharrlich an Gottes Verheißungen festhalten, bis der Sieg kommt, wie die Frau, über die wir gesprochen haben. Empfindet ihr das auch so, liebe Zuhörer? Wenn ja, hebt eure Hand und sagt, ich akzeptiere das. Die Versammlung jubelt. Ich sehe keinen Grund, warum jemand heute Abend krank von hier weggehen sollte. Nun möchte ich, dass ihr, die ihr nicht in der Reihe steht, betet. Ich schätze, Bruder Josef wird hier stehen, um den Gesang zu leiten, und ich werde mich hierher begeben, damit ich auch beten und den Leuten die Hände auflegen kann, wenn ihr vorbeikommt. Hört zu, Freunde, die Versammlungen werden morgen Abend stattfinden. Wir wissen nicht, was passieren wird, ob jemand geheilt wird, ob es Schreie gibt, ob Gott gepriesen wird und so weiter. Es kann sein, dass wir noch eine Weile nicht offiziell entlassen werden, aber bitte bleibt und betet mit uns. Wir brauchen euch gerade jetzt. Betet, dass der Feind nicht in der Lage ist, Zweifel in den Köpfen dieser Menschen zu schüren. Was wäre, wenn dort deine Mutter stehen würde, deine Schwester, deine Frau, dein Mann, dein Baby? Dann würdest du wollen, dass jemand wirklich aufrichtig betet. Denk daran, es ist jemandes Mutter, jemandes Schwester, Bruder, jemandes Kind und wir wollen aufrichtig dabei sein. Und wenn wir beten, möchte ich, dass ihr von ganzem Herzen, wenn ihr diesen Kranken die Hände auflegt, glaubt, dass Gott diese Person gesund machen wird, denn sie werden es glauben. Und zwischen jetzt und morgen Abend, bevor ich morgen Abend auf die Plattform komme, sollte es hier 300 oder 400 Zeugnisse geben, die sagen, ich habe Krücken getragen. Ich hatte welche und jetzt habe ich sie nicht mehr. Ich war krank, jetzt bin ich nicht mehr krank. Innerhalb der nächsten 24 Stunden werden die Teufel diesen Ort verlassen, weil der Segen über die Menschen gesprochen wird. Nun lasst uns unsere Häupter neigen, während wir beten, jeder Einzelne, der jetzt durch die Reihe geht. Brüder, legt einfach eure Hände auf die Kranken. In Ordnung. Bruder Branham geht mit den Predigern hinunter und betet für die Kranken. Bruder Joseph Bowes leitet die Versammlung beim Singen an. Leere Stelle auf dem Band. Fühlt ihr euch jetzt nicht wohl? Die Versammlung sagt Amen. Wie viele glauben, dass ihr geheilt seid? Amen. Als ich hier durch die Gebetslinie ging, immer wieder, geschah es genau hier, dass, bevor sie von der Plattform weggingen, ich glaubte, dass jeder von euch gesund werden wird. Oh, ich glaube es. Ich nehme es für euch an. Mein Glaube geht mit euch, dass ihr gesund werden werdet. Glaubt ihr das, Brüder? Amen. Oh mei, ist er nicht wunderbar? Lasst uns noch ein Loblied auf ihn singen, bevor wir entlassen werden. Und dann lasst uns unsere Hände erheben und sie hochhalten. Und vergesst nicht, dass wir durch das Kreuz gegangen sind und dort das Licht bekommen haben. Am Kreuz sah ich das Licht zum ersten Mal, und die Last meines Herzens fiel von mir ab. Oh, dort empfing ich durch den Glauben mein Augenlicht, und nun bin ich glücklich den ganzen Tag. Am Kreuz, wo ich zum ersten Mal das Licht und die Last meines Herzens wälzte sich weg. Dort empfing ich durch den Glauben mein Augenlicht. Und,